Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velocom, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und unser Rhythmus ist ein bisschen durcheinander, aber das heißt nicht, dass wir uns nicht umso mehr freuen, dass wir jetzt wieder vor dem Mikrofon sitzen. Und es ist Folge 296. Und ja, nach dem letzten Velo Race gibt es jetzt wieder ein Velo Race. Und wie immer dann ist am anderen Ende der Leitung der liebe Thomas. Guten Abend nach München.
Hallo, schönen guten Abend.
So. Jetzt muss ich gleich mal mit Räuspern anfangen, das fängt gut an. Wir hatten aufgehört, ich sag einfach mal, wir machen nahtlos weiter, oder? Man könnte jetzt die zwei Folgen hintereinander hören, weghören, wenn man noch nicht die letzte Folge gehört hat und dann einfach weitermachen. Uns geht's gut, das hatten wir im Vorgespräch schon geklärt, ne? Also keine große Frage.
Ja, ja, alles gut.
Alles gut, alles super. Im Privaten läuft es wie am Schnürchen. Deswegen gucken wir mal, ob es wie am Schnürchen auch bei den Profis läuft. Und da hatten wir aufgehört nach der dritten Etappe der Tour Down Under. Wir brauchen kein begnadeter Mathematiker sein. Obwohl, heute habe ich festgestellt, man kann auch ein sehr unbegnadeter Geograf sein und trotzdem US-Präsident. Hast du das gesehen heute durch Zufall?
Nein.
Der US-Präsident Donald Trump hat irgendwie den Gewinnern des Super Bowls gratuliert und sie dabei im falschen Staat einsortiert, was für den Präsidenten des Landes ein bisschen peinlich ist, wie ich finde. Ich hätte es jetzt vielleicht auch nicht sofort gewusst, aber ich bin auch nicht Präsident von der Veranstaltung. Insofern.
Wenn, dann hat man für sowas ja Berater.
Ja, genau. Und da muss man einfach mal den Twitter-Finger auch ein bisschen ruhig sein lassen, aber insofern, so eine Blöße wollen wir uns nicht geben. Wir fliegen nach Australien gedanklich und dort zur Tour Down Under, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich gebe mal kurz den Zwischenstand. Beim letzten Mal war es so. Wir haben übrigens Rüge bekommen, fällt mir gerade ein, direkt mal vorweggegriffen, dass wir nur zu diesem Zeitpunkt der dritten Etappe gesehen hätten oder nur auf dem Schirm gehabt hätten, Richie Porte und sozusagen Simon Yates und wer war es noch? Also, dass wir nur Mitchelton, Scott und
Tracy. Impey,
genau. Dass wir die nur auf dem Schirm gehabt hätten für den Sieg. Ob diese Rüge sich jetzt im Nachhinein aus der Distanz betrachtet, historisch gesehen, ist man natürlich hinterher immer klüger. Werden wir mal auch mal, sagen wir mal so, wir werden uns an dieser Sendung auch bei der Tour Down Under mal so selber überprüfen, hintergehend. Stand war nach der dritten Etappe Richie Porte auf ersten Platz vor Robert Power. Auf Platz 2, 5 Sekunden mit Simon Yates, Rowan Dennis für Team Ineos, kommt mir immer noch schwierig von der Lippe. Diego Ulissi, Daryl Impey, Dylan van Baarle, Simon Geschke, damals auf Platz 8, George Bennett und Lucas Hamilton. So war der Stand nach Etappe Nummer 3. Und am nächsten Tag ging es dann Etappe Nummer 4 von Norwood nach Murray Bridge. War so eine Etappe, da kann man sagen, da kann was passieren, kann Ausreißer, aber eigentlich ging es nach zwei Dritteln fast nur noch flach nach Hause und da war es nicht wirklich überraschend, wie es dann ausgegangen ist im Sprint.
Nee, das war also eine Angelegenheit für die Sprinter, wie du schon gesagt hast, und ja, Caleb Ewan ganz klar gezeigt, dass er am besten in Form ist von den Sprintern schon.
Ja, Sam Bennett, Jasper Philipsen, André Greipel, um noch die darauf folgenden zu wenden. Ich glaube, über so Kleinigkeiten, kleine Etappen können wir jetzt auch so ein bisschen drüber hinwegspringen. Am Gesamtstand hat sich da nicht großartig was verändert. Die ersten 10 Plätze sind gleich geblieben. Nächster Tag war dann die 5. Etappe von Glenelg, wie spricht man das? Glenelg,
ja.
Oh, nach Victor Harbour, nicht zu wechseln mit Pearl Harbour. Und auch da wieder Sprintankunft, vom Feinsten. Diesmal aber mit einem deutlich anderen Ausgang als zuletzt.
Wobei das schon sehr interessant war, da hatten wir ja beim letzten Mal schon gesagt, dieser Hügel 1,6 Kilometer mit 8,7% im Schnitt, das wird vielleicht ganz spannend, oder du hattest das gesagt. Mhm. Und da war es auch wirklich so, dass da einmal komplett das ganze Feld auseinandergeflogen ist. Also da hat Mitchelton Vollgas gefahren. Dann waren noch so 10, 15 Mann vorne in dieser Spitzengruppe, also wirklich nur die Klassements-Favoriten mit Impey und Yates und Porte, und dann gab es dann wirklich eine Verfolgungsjagd bis auf die letzten Kilometer, da wurden erst halt die Klassements-Favoriten erst wieder von den Sprintern gestellt.
Ja, also manchmal
die Ankunft dann war halt auch ein bisschen tricky, weil es ein bisschen verwinkelt war, und ja, der sich am besten wahrscheinlich da auskannte, war halt Giacomo Nizzolo, der, wo du eigentlich sagen würdest, ja, vom Papier her wäre halt Caleb Ewan wieder der Sprintfavorit gewesen, aber der hat halt sich einfach die Streckenkenntnis zunutze gemacht.
Mhm. Ja, und wo wollte ich drauf hinaus? Hat ne, André Greipel auch vielleicht mal kurz erwähnt, immer so, immer unter knapp Top, an den Top 5 dran, Top 6 oder so. Also gar nicht in so schlechter Form, hat man das Gefühl, dass er sich vielleicht in dem Team auch noch so ein bisschen wiederfinden muss oder einfinden muss oder dass das da alles noch zusammenspielen muss, so ein bisschen sich aneinander gewöhnen, beschnuppern und ja, aber Gesamtklassement auch in diesem Falle kaum eine Änderung, außer dass Daryl Impey Richie Porte das Trikot abgenommen hat. Und dann kam es sozusagen zu der Situation, die wir gesagt haben, also mit Mitchelton Scott, mit Daryl Impey erster vor Richie Porte, Robert Power von Team Sunweb immer noch auf Platz 3 vor Simon Yates. Also zumindest 3 der ersten 4 von uns so vorgegeben oder vorhergesagt, um dann am letzten Tag Stage 6 hoch zum Willunga Hill dann den Abschluss der ganzen Rundfahrt zu gestalten. Und ich glaube, man verrät nicht so viel, dass zumindest wir bei Richie Porte richtig lagen. Beim Rest, Daryl Impey und Simon Yates, hat man sich anders vorgestellt.
Ja, also ich war vor allem ein bisschen überrascht über die geringe Gegenwehr von Daryl Impey in dem Fall, weil im letzten Mal haben wir noch gesagt, dass die beiden, Richie Porte und Daryl Impey, im letzten Jahr sogar zeitgleich ankamen. Und in diesem Jahr war es so, Richie Porte, ja, der ist an der Stelle losgefahren, wo er immer losfährt, am Willunga Hill, so circa 1,6 Kilometer vor Ziel, und ist in der Tat sogar, hat er seine persönliche Bestzeit aus dem letzten Jahr nochmal um eine Sekunde verbessert. Aber letzten Endes war es dann so, das war ja lange eine Ausreißergruppe vorne, unter anderem auch mit Rick Zabel und André Greipel, wo Greipel dann lustigerweise hinterher irgendwie bei Instagram schrieb, ja, den Kerl wirst du nie los, selbst nicht im Rennen. Und die wurden dann halt auch erst ganz, ganz spät gestellt im Willunga Hill drin, und einer dieser Überlebenden, in Anführungsschlusszeichen, Matthew Holmes, der hat das clever eingefädelt, der hat sich bei Porte ans Hinterrad noch gesetzt, diese letzten 800 Meter, und hat sich dann den Etappensieg holen können.
Ja, und da war Richie Porte, also man sagt nicht, dass er Geschenke macht, ne, aber Richie Porte konnte sich zu dem Zeitpunkt ja auch wahrscheinlich sicher genug sein, dass er jetzt nicht noch den Tagessieg da holt, sondern das reicht ihm dann vielleicht auch.
Ja, ob er jetzt 6 oder 7 Mal in Folge diese Etappe gewinnt, da ist ihm, glaube ich, dann der, ich glaube, es ist jetzt sein zweiter Gesamtsieg bei der Tour Down Under, lieber als noch ein Etappensieg.
Ne? Ja, das denke ich auch. Ja, und ansonsten trudelten dann so die, ich will nicht sagen die üblichen Verdächtigen, sondern eine ziemlich krude Mischung, wie ich finde, ein. Also, ne, Simon Yates, den wir noch vorne sahen, war mit 23 Sekunden, Impey mit 29 Sekunden. Also, man muss schon sagen, unter ferner liefen Platz 10 und Platz 6, 20. Dagegen erfreulich, Simon Geschke zum Beispiel auf Platz 7, quasi auch nur 7 Sekunden in einer kleinen Gruppe danach reingekommen mit Ron Dennis, Diego Ulissi, und das katapultierte ihn, das hatte wirklich, also hatte ich zumindest überhaupt gar kein bisschen auf dem Schirm. Der hat sich so ein bisschen mit der Eichhörnchen-Taktik nach vorne gezogen und hat damit diese Rundfahrt auf dem Podium beendet. Und das muss man einfach sagen, also das hätte ich niemals vorher gedacht. Also auf gar keinen Fall.
Beim letzten Mal schon gesagt, dass er in der Gesamtwertung recht aussichtsreich noch platziert ist. Und er ist ja nur zu deinem Leid für den Patrick Bevin, der krank war und den du in deinem Team hattest beim Fantasy-Spiel.
Skandal, Riesenskandal.
sozusagen als Kapitän nachgerückt und wäre eigentlich ja sozusagen in der Co-Kapitänsrolle nur gewesen, aber hat dann die Kapitänsbinde bei CCC übernommen. Die sind für ihn gefahren und er hat mit Bravour gemeistert, sich da in diese Rolle reinzufinden. Und dritter Platz ist, glaube ich, sogar sein bestes Rundfahrtenergebnis überhaupt.
Vielleicht ist das aber auch gar nicht, also ich kenne Geschke zu wenig. Ich würde ihn eigentlich nicht so einschätzen. Also, wie gesagt, noch nie mitgesprochen. Weiß nichts über seine Familie. Ich weiß nichts, was er sonst macht. Null, nada, niente. Aber vielleicht, das Einzige, was ich weiß, er ist in Berlin geboren. Oder lebt in Berlin. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil es einfach in diese Kapitänsrolle, ohne groß drüber nachzudenken, reingeworfen zu werden. Und dann einfach mal, sich nicht Wochen vorher schon zu überlegen, wie mache ich das, einfach mal loslegen, scheint ihm gut bekommen zu sein. Zumindestens, ja.
Im letzten Frühjahr hat er viel Pech gehabt, da hat er sich erst bei Murcia-Rundfahrt, glaube ich, die Hand oder Fuß oder irgendwie was gebrochen, und danach war, kurz darauf war er wieder fit und dann hatte sich der Schlüsselbein gebrochen. Ja, und da war die Saison ja im Prinzip schon zumindest die Hälfte gelaufen, und ja, jetzt ist er dann so gut nochmal zurückgekommen. In dem Team hat er natürlich auch dementsprechend viele Freiheiten, aber möchte auch nochmal auf einen anderen Deutschen zu sprechen kommen, der bei der Etappe sich sehr, sehr gut geschlagen hat. Jonas Rutsch, Neoprofi bei EF Education First. Der war in der Ausreißergruppe derjenige, der im Schlussanstieg zuerst mit Dylan van Baarle losgefahren ist und das Rennen da so richtig animiert hat.
Okay, das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Ist, wo haben wir ihn denn hier? Jonas Rutsch, Education First, genau.
Ist am Ende als 26. reingekommen auf der Etappe. Wow. Ja, aber es ist halt ein Klassikerfahrer, also einer, der ist, glaube ich, fast oder sogar über 2 Meter groß.
1,97.
Und so wie der sich jetzt bei seinen ersten Rennen geschlagen hat, da in Down Under, war auch die anderen Tage schon sehr aktiv, an dem werden wir vor allem bei den Klassikern noch sehr viel Spaß haben und der passt da in diese Club-Truppe um Bichol sehr gut rein.
Mhm. 22 Jahre alt. Hat er auch letztens ist gerade erst 22 geworden. Mein Gott, der ist Jahrgang 98. Ich komme mir gerade vor, als sollte ich den nächsten Platz im Seniorenheim anmelden. 22 Jahre alt erst, ne, kommt vom Team Lotto Kern und ist da jetzt zu Team Education First gewechselt. Bis jetzt an Platzierungen.
War sogar schon 8. bei Rund um Köln.
Ja, letztes Jahr. Eschborn in der U23-Klasse 2. Mal geworden.
Hat Gent Weberin U23 gewonnen.
Ja, also, das klingt nach etwas, was schön reifen kann. Und ich wiederhole es immer wieder, ich finde es sehr gut, wenn Fahrer gerade in jungen Jahren so ein bisschen mal ins Ausland gehen, so ausländischen Teams, sich da ihre Spuren verdienen, ihre Komfortzone vielleicht ein bisschen mehr verlassen, als sie es eigentlich müssten, wenn sie einheimischen Teams bleiben. Also Endstand der ganzen Veranstaltung ist dann am Ende, um mal Revue passieren zu lassen, Richie Port gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Damit mein Fantasy-Fahrer dabei. Diego Lissi, Simon Geschke auf den Plätzen 2 und 3. Ron Dennis, Dylan van Baarle, Daryl Impey auf Platz 6. Unser Mitfavorit Yates auf 7. Unser anderer Mitfavorit lagen wir deutlich daneben. George Bennett auf 8, Lucas Hamilton auf 9 und Hermann Pernsteiner auf 10. Vielleicht auch noch mal kurz so Punktetrikot, obwohl die natürlich bei solchen Veranstaltungen jetzt deutlich weniger wichtig sind. Jasper Philipsen vor Daryl Impey, Caleb Yoon, Punktetrikot, Juniorenfahrer, Pavel Sivakov vor Santiago Buitrago. Ja, beim nächsten Herrn muss ich wirklich ehrlich gesagt sagen, da muss ich am Nachnamen kapitulieren. Jared Drissners ist am nächsten dran. Aber da herzlichen Glückwunsch, Florian Stock von Team Sunweb auf Platz 4 immerhin. Ja, also auch da.
Auch starke Rundfahrt.
Auch 22 Jahre alter Fahrer vom Team Sunweb.
Was mich nur so ein bisschen verwundert bei der Bergwertung, dass bei so einer kurzen Rundfahrt 51 Punkte dem Sieger vergeben wurden.
Da kommen wir jetzt hin, ne? Ja.
Ja.
51, boah. Also am Anfang waren da relativ viele, ne? So bei so kleineren Hügelchen. Joy Roskopf vor Richie Port, vor Bruno Armirel. Und ja, Team Ineos von Mitchell & Scott, Team Sunweb auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch auch denen. Team Movistar für ihre Verhältnisse ist Mannschaftswertung Platz 14. Das ist nicht tragbar. Da wird es keinen Spumante gegeben haben. Nee, wie heißt der Sekt auf Spanisch? Was ist das dann? Der
Rioja, vielleicht Rioja. Hätten die getrunken, aber.
Nee, wie heißt er? Komme ich nicht drauf. Egal. Damian, unser Hörer aus Barcelona, möchte bitte an dieser Stelle sinnvoll ergänzen. Das war's mit der Tour Down Under. Schöne Rundfahrt, also fand ich jetzt so als Saisonanstieg, finde ich das immer ganz gut gelungen. Nicht so viel, nicht so wenig, einfach mal gut überschaubar. Und mit Richie Port auch ein natürlich verdienter Sieger. Geht es weiter einmal rund um den Erdball von Australien rüber nach Vuelta San Juan in Argentinien.
Wollen wir vielleicht das andere Rennen kurz vorher noch machen?
Ach so, Entschuldigung. Ja, na klar. Das Cadel Evans Great Ocean Race. Ein Tagesrennen, 171 Kilometer. War das nicht früher auch mal bestellt? Das waren 2 Fahrrennen, oder? Oder wie war das nochmal?
Das gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange. Und ich glaube, die Premieren-Edition, Nee, es war die dritte Edition, die Nikias Arndt gewonnen hat. Also seit 2015 gibt es das Rennen und gehört auch zur World Tour, also das erste World Tour, ein Tagesrennen des Jahres.
Ich weiß jetzt, womit ich es verwechselt habe. Vergiss es, das war die Geschichte in Kanada. Gibt es auch diese zwei Eintagesrennen, die auch so stattkommen.
Montreal und Quebec. Ja,
genau, die habe ich jetzt gerade damit irgendwie, also diese zwei Veranstaltungen sozusagen, Day Races, kurz nacheinander. Mhm. Also, Great Ocean Race.
Ja, und Great Ocean Race ist immer so ein bisschen auch das Hase- und Igel-Spiel zwischen Sprintern und Puncheuren, sage ich jetzt mal, weil es da auf diesem Schlusscircuit so einen Anstieg gibt mit 1,2 Kilometern, 8,7%. Und da ist dann halt immer so die Frage, ja, wer kommt da jetzt noch mit drüber oder schafft es denn da einer, irgendwie solo anzukommen?
In diesem Jahr war es dann so, dass nun ja, also so richtig solo nicht, aber auch nicht so richtig ein großer Sprint, der dort angekommen ist. Es sieht, ich habe es nicht gesehen, aber ich würde jetzt behaupten, ohne mit der Ergebnisliste nur zu arbeiten, wird es so sein, dass eine Gruppe von, ich sag mal, so 10 plus minus Fahrern sich abgesetzt hatte und die dann den Sieger später unter sich ausgemacht haben.
Genau, da war so eine, ja, so 10-köpfige Gruppe circa weggefahren und aus der Gruppe raus haben halt nochmal Sivakov und Dries Devenants attackiert, konnten dann einen kleinen Vorsprung ins Ziel retten und haben den Sieg dann unter sich, unter den Zweien ausgemacht. Ja. Und der Sprint war natürlich logischerweise schnell entschieden, weil wenn man die beiden Fahrer vergleicht, sieht man ja, also Sivakov ist ja kein Sprinter.
Nee, das ist der 22-jährige Russe, der unter anderem das Gesamtklassement in Polen schon gewonnen hat, Tour of the Alps, Giro d'Italia 9. Also da war jetzt nicht viel an Sprintfähigkeiten, während ein Quickstep-Fahrer grundsätzlich ja, glaube ich, sprinten muss. Also ich glaube, die müssen sprinten können, sonst werden die zu Hause unter das Laminat gelegt oder so. Ja, der hat gewonnen.
Ja, Dries Devenants, der Sieger, kam ein bisschen überraschend für mich jetzt. Der hat, ja, also ich gucke das gerade mal so in der Ergebnisliste durch, also er hat es bei GC einmal 2019 bei oder 2018 bei der Hammer Series gewonnen, aber so letzter eigentlich im Prinzip, richtiger Sieg war bei der Tour de Wallonie im Jahr 2016.
Vielleicht wird er in seinem zarten Alter von 36 nochmal so einen zweiten Frühling bekommen. Immer ein bisschen komisch, wenn alte Fahrer auf einmal nochmal aufblühen. Das, man nennt das auch das Bettini, nee, wie hieß er nicht? Paolo Bentini, wie heißt er nochmal? Prinzip. Mach ich immer stutzig. Aber vielleicht hat er einfach mal auch an dem Tag einen Freifahrtschein bekommen, ne, wo er sonst als Helfer tätig sein muss.
Und war zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle.
Ja, man kann auch einfach mal Glück haben. Ne. Hatten wir ja vielleicht auch oft genug, ne? Vielleicht einfach mal Glück gehabt. Kann er das Ding abschießen? So. Das war also das Cadel Evans Road Ocean Race. Jetzt fliegen wir aber um den Planeten, wenn ich darf. Einmal nach Südamerika zur Tour de Vuelta a San Juan, um genau zu sein. Da ging es direkt los, also um es kurz einzuordnen, eine Wochenrundfahrt, also 7 Tage ist man dort unterwegs. Erste Etappe ging es dann direkt mit einem Sprint oder sollte es zu einem Sprint kommen, aber ich glaube, das war für uns beide, also ich habe es auch kurz in der Zusammenfassung gesehen, der Sieger des Sprints war jetzt nicht unbedingt das wichtigste Thema an dem Tag.
Ja, um zu der Rundfahrt noch kurz was zu sagen, es gibt sogar einen Ruhetag bei der Rundfahrt, also ungewöhnlich für eine einrichtige
Rundfahrt. Das wusste ich nicht.
Ja, dass es da sogar einen Ruhetag gibt für die Fahrer, für manche, die mögen das vielleicht auch nicht so. Aber ja, bei dieser ersten Etappe war auch der Sieger vielleicht nicht das Hauptthema, sondern zum einen dieser Sprint, weil die Zielkamera auch so postiert war, dass man dachte, im Prinzip als Peter Sagan an die Spitze fuhr in diesem Sprint, gut, der fährt da jetzt als Erster über den Strich, aber dann kam zum einen 100 Meter vor dem Ziel nochmal eine Kurve, was mich überrascht hat. Und dann war die Kameraeinstellung auch einfach so schlecht, dass man im ersten Moment gar nicht erkennen konnte, wer der Sieger war.
Ja. Aber wie du so schön gesagt in unserem Dokument formuliert hast, was ihr nicht sehen könnt, aber der Thomas, man merkt da ja, dass er das gelernt hat sozusagen. Wo hattest du es denn? Habe ich das geträumt? Nee, Barbier rasiert Sagan. Wenn du ein Barbier bist, dann kannst du das ja auch.
Ja. Barbier heißt er ja eigentlich.
Ach so, Barbier. Ja, ich habe meine Brille nicht an. Barbier. Das war so. Der Rudi hat sich rasiert und hat das Ding abgeschossen. Ja, warum auch nicht? Rudi Barbier vom Team Israel Startup Nations, also sozusagen ein Sprint-Kollege.
Ja, Premierensieg auch für diese Mannschaft unter diesem Namen. Also der erste Sieg für sie. Den hat nicht André Greipel geholt, sondern Rudi Barbier jetzt in dem Fall. Und ja, hat schon öfter bewiesen, dass man schneller am Mann ist. Und jetzt bei dieser Vuelta a San Juan in diesem Chaos-Sprint, nenne ich es mal, war derjenige, der sich am pfiffigsten angestellt hat.
Ja, und nimmt natürlich auch so ein bisschen, so blöd das klingt, also ich glaube jetzt nicht, dass dieses Team unter extremen Druck steht, jetzt mindestens im Januar schon einen Sieg zu holen, aber zumindest kann man sich da ein bisschen auf die Fahnen schreiben, wir haben schon mal einen Sieg und den nimmt uns jetzt keiner mehr. Aber, was viel wichtiger ist, 3 Kilometer vom Ziel, Pi mal Daumen, hat es da ordentlich gerumst, beziehungsweise kommt man wieder dazu, dass man sagen muss, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das, dass das mit manchen Ländern, oder ne, das kann ja überall passieren, das wird in manchen Ländern wahrscheinlich.
Ich finde es einfach nur dilettantisch, also ja. Fahren auf einer Straße, die ist gefühlt 15 Meter breit, also eigentlich fast so ein Highway fast schon.
Ja.
Und aber da stehen halt mitten auf der Straße die Zuschauer rum. Sowas wird es in Europa nie geben. Also, das war Wahnsinn.
Ach, wird es nie geben? Da bin ich aber vorsichtig. Ich erinnere mich noch an die eine Veranstaltung. Also ich will es jetzt nicht mal wortwörtlich darauf beziehen, da stehen da Zuschauer rum. Aber wir haben es doch auch schon gesehen, dass da Leute beim Mannschaftszeitfahren nochmal über die Straße kurz geschlendert sind oder dass auf einmal Poller nicht abgedeckt waren. Also ich sag mal, metamäßig begreifen, ne? Also dilettantisches Absperrverhalten oder dilettantisches Verhalten von Zuschauern und
ja,
oder
aber überhaupt das gar nicht abzugittern oder so, das fand ich halt echt krass. Und dann, dass denn diese Zuschauer also da auch einfach da mitten auf der Straße halt rumstehen und da ganz cool stehen bleiben, wenn die Fahrer da auch noch vorbeigerauscht kommen, das fand ich dann schon ziemlich irritierend. Und ein so ein Zuschauer hat halt auch dafür gesorgt, weil er ein Stückchen nach vorne gegangen ist, dass es einen Massensturz im Feld gab.
Mhm, ja. Das war das, was ich damit meinte, ne? Dass das wohl mehr beschäftigt hat als das eigentliche Ergebnis. Davon betroffen waren dann
unter anderem auch Remco Evenepoel, aber da das durch einen Zuschauer verursacht wurde und es war, glaube ich, genau 3,1 Kilometer vor Ziel, also außerhalb der 3-Kilometer-Marke noch, aber die Jury hat hinterher die Zeiten neutralisiert.
Ja, das finde ich auch in dem Fall angebracht. Einerseits ja, aber andererseits, ne, mein Gott, ich finde diese 3-Kilometer-Regel ist ja schon was sehr, sehr Gutes, was sehr, sehr Vernünftiges. Weißt du, jetzt macht man es bei 3,1 Kilometer, beim nächsten Mal bei 3,5, dann machen wir, aber in dem Fall war es ja dann wirklich fremd verursacht oder das Problem wurde ins Feld hineingetragen und war nicht im Feld selber so drin. Wir hadern ja oft damit, dass Regeln nicht klar sind oder nicht klar definiert werden, aber in dem Fall finde ich gut, dass man die Regel da so ein bisschen dehnt, um es mal wirklich auch fast schon visuell, so wie es da gemacht wurde, zu benennen. Ja, also erste Etappe an Rudi Barbier vor Manuel Belletti, vor Tomasz Conte, wie spricht man aus? Tomasz Conte?
Conte.
Conte. Weiter dann sehr viele Sagan auf Platz 6. Aus deutscher Sicht der erste Deutsche, das sind ja glaube ich kaum welche unterwegs, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ich weiß gar nicht, ob ein Deutscher überhaupt dabei war bei der Rundfahrt.
Gar nicht. Aber das macht es ja nicht weniger interessant für uns. Zweite Etappe ging dann von Poquito nach Poquito.
Mhm.
Warum heißt Poquito? Warum heißt der Ort Poquito? Ist der so klein?
Ich weiß es nicht, warum der Ort so heißt. Keine Ahnung.
Ja, wäre aber doch mal interessant zu wissen. Müssen wir mal gucken. Also, Argentinien, Poquito. Warum heißt Poquito, Poquito? Braucht man, glaube ich, nicht sonderlich viel zu sagen. Es war nicht wirklich ein Stadtkurs, aber es war zumindest ein Kurs, der immer sehr gerade führte. Mal hier 90 Grad Kurve links, 90 Grad Kurve rechts und das dann trotzdem auf 164 Kilometern. Mit am Ende einer Sprintankunft, die dann für sich entscheiden konnte. Verdammt, jetzt habe ich so viel mit dem Kurs angeguckt, dass ich die Ergebnisliste weggemacht habe. Fernando Gaviria.
Gaviria, holt seinen ersten Saisonsieg und setzt damit die in ihn gesetzten Erwartungen auch um.
Jetzt ist der Thomas weg.
Hallo?
Ja, jetzt bist du wieder da. Warst gerade weg. Erfüllt
die in ihn gesetzten Erwartungen.
Genau, ich kenne den Satz schon so. Ich kenne dich jetzt gut genug, um den Satz zu Ende zu bringen. Peter Sagan auf Platz 5.
Läuft nicht so richtig gut für ihn. Ja.
Nee, das läuft so gar nicht gut für ihn. Also wie schlimm das jetzt ist, ne, aber wie schlimm das jetzt für ihn ist, mein Gott, der rollt sich da mal ein bisschen ein. Würde ich jetzt nicht als problematisch betrachten. Aber
ja, auf der Etappe auch wieder, gab es leider auch wieder einen ziemlich schweren Sturz kurz vor Ziel, aber diesmal halt verursacht durch einen Hund, der da einfach mitten auf der Straße rumlief.
Ja, ich meine, da kann man jetzt so nichts machen, außer dann vielleicht, wenn, ich weiß nicht, ob das so ein, wie soll man sagen, so ein wilder Hund war oder irgendwie, ja, weiß nicht, ob da wilde Hunde rumlaufen, aber das sah, der ist einfach rechts reingefahren. Habe ich das mal erzählt, dass meine Katze mir so ins Rad gelaufen ist? Ich glaube nicht, ne? Naja, ist auch egal. Ja, auf jeden Fall, das war, glaube ich, eine Ausreißergruppe, oder? Die ist da erwischt hat.
Genau, ja, es waren halt, hier war halt die Spitzengruppe gerade noch und dann kam da dieser Hund auf die Straße und die sind da halt reingerasselt in diesen Hund und ja, sah relativ spektakulär auch aus. Und man kann halt den Leuten immer wieder nur sagen, lasst eure Hunde zu Hause, wenn ihr zum Radrennen geht.
Ja, ja, das auf jeden Fall, aber das sah für mich jetzt also eher auch aus wie so ein wild freilaufender Hund. Ja, will ich mir gar nicht ausmalen. Irgendjemand hat mir erzählt, bei Rad am Ring hätte er mal ein Wildschwein auf der Strecke gesehen. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber
beim Ötztaler gab es mal so Kühe auf der Straße und auch Pferde.
Ja, ja, okay, da rechne ich, also ich will nicht sagen, rechne ich noch damit, aber ne, dass da mal so eine Kuh sich von der Weide abmacht. Aber ein Wildschwein, also weißt du, das würde mich nicht komplett überraschen, so ein Pferd oder so. Aber weil das ja auch so ein Tiere sind, die sind uns mal, ne, also hat man ja schon ein paar Mal gesehen, aber so ein Wildschwein auf einmal auf der Strecke. Ich finde auch Wildschweine sind so, also ohne jetzt zu viel abzuschreifen, aber Wildschweine sind auch echt so respekteinflößend. Ich war letztens in einem Tierpark und da stand ich so einem Wildschwein 1,5 Meter gegenüber und ich war echt froh über den Zaun zwischen uns. Mit denen ist, glaube ich, nicht gut Kirschen essen. Nun ja, Etappe Nummer 4 war von Ulm nach Punta Negra.
Nummer 3.
Habe ich hier gesagt? 3, meinte ich. Einzelzeitfahren, 15,5 Kilometer. Von der Streckenführung her ist das, glaube ich, ein Zeitfahren doppelt so lang und das wäre das Traumzeitfahren von Tony Martin.
Ja, im Prinzip schon. Aber
einfach gerade stumpf, kaum Anstieg, kaum hoch und Vollgas fahren.
Ja, es ging ja diesen Berg hoch und was halt das Ganze so ein bisschen überschattet hat, war bei diesem Zeitfahren halt, wie soll man sagen, dieses Unwetter, was da über die Berge aufzog und dann dementsprechend auch das Rennen ziemlich verfälscht hat, weil am Anfang hatten die meisten Fahrer halt sehr gute Bedingungen noch und zum Schluss konntest du halt sehen, dass die ganzen Sprinter da teilweise mit 6-7 Minuten Rückstand eingetrudelt sind, was ja manche fast aus der Gesamtwertung aus der Zeitlimit katapultiert hätte. Also beispielsweise Alaphilippe, das muss man dazu auch noch sagen, der ist an dem Tag nicht angetreten, weil er irgendwie Magen-Darm hatte. Was mich dann aber wieder wundert, 2 Tage später irgendwie hat er dann ein Video aus Kolumbien gepostet, wo er mit seinen Teamkollegen schon wieder trainiert.
Also, ich sag mal so eine Magen-Darm-Geschichte, ich kenne das, also ich kenne das von mir oder ich kann ich mir schon vorstellen, ne? Aber also ist jetzt nicht wie ein gebrochenes Schlüsselbein, wobei man da ja auch schon Leute 2 Tage später wieder auf dem Rad gesehen hat. Ne? Wenn es dir jetzt einen Tag irgendwie hundselend geht und am nächsten Tag einfach nicht mehr aufs Rad kommt und dann sich zwei Tage ins Bett legt, dass man danach zumindest wieder schon so ein bisschen fahren kann, kann ich mir schon vorstellen. Aber kann natürlich auch sein, dass er auf das einfach, dass er da kein Land mehr gesehen hat und bei den Bedingungen im Einzelzeitfahren dann gesagt hat, komm, hier gibt's eh nichts zu wickeln für mich. Ist natürlich schade für eine Rundfahrt und auch für so einen Veranstalter, ne, wenn er dann vielleicht auch mit einem Namen wie Alaphilippe wirbt oder
zumal man sich auf das teaminterne Duell ja sehr gefreut hat mit Remco Evenepoel.
Ja, vielleicht hat er auch einfach Schiss gehabt davor. Ja, wer weiß. Ne? Vielleicht dachte er sich, okay, lass ich den mal, gegen den gewinne ich nicht, denn er gewann ja das Zeitfahren. Das kann man, glaube ich, jetzt schon mal vorweggreifen.
Ja, ganz beeindruckende Art und Weise. Er ist ja auch amtierender Europameister im Zeitfahren, von daher war es jetzt nicht so überraschend, aber wie deutlich er dann doch gewonnen hat, vor Filippo Ganna, der auch ein Zeitfahrspezialist bzw. Bahnspezialist ist, mit 32 Sekunden Vorsprung und 1,08 vor Oscar Sevilla.
Wobei man sagen muss, Oscar Sevilla ist jetzt auch mal mehr als doppelt so alt.
Also, ja, könnte sein Vater sein.
Ja, aber Minimum. Also das könnte ja schon fast der Großvater, nein, der Großvater kann nicht sein. Aber die, also 43 immer noch unterwegs, das muss man sich mal vorstellen. Der Mensch ist 22 Jahre Profi. Unfassbar. Hat damals bei 98 bei Kelme angefangen und bei Kelme ist er noch gefahren. Ich guck mal gerade, was da noch für eine Truppe unterwegs war. Also mit Santiago Botero, Ignacio Garcia, viele Gonzaleses, Roberto Heras, komisch, unfassbar. Ja, also war immerhin Dritter geworden, ne? Das muss man sich, also der ist immer noch fit genug, um bei so einer Rundfahrt, bei so einem Zeitfahren Dritter zu werden. Das muss er auch machen. Und dabei hat er jetzt. Man
muss ja auch sagen, das ist für ihn ja so ziemlich der Saisonhöhepunkt. Schon, wenn er da mit Team Medellin in Südamerika die ganze Zeit noch rumguckt.
Ja, ja, klar. Nichtsdestotrotz, also wäre ich mit 43 noch, mit 43 so fit gewesen, da Gesamtwertung hat sich dann dadurch natürlich auch verschoben. Im Prinzip ist da kein Stein auf dem anderen geblieben nach diesem Zeitfahren. Evenepoel ist auf Platz 1 gerutscht vor Filippo Ganna, der fürs Team Italy unterwegs ist. Ist das so eine italienische Truppe, die keine Verträge?
Ja, er wird die Nationalmannschaft.
Ah, okay. Mhm. Oscar Sevilla auf Platz 3, Nelson Oliveira auf Platz 4 vom Team Movistar und Brandon McNulty von den Emirates auf Platz 5. Also alle mehr oder minder große Sprünge nach vorne gemacht mit einem der größten Oscar Sevilla. Nummer 4 ist dann auch ein ganz, also ein sehr schönes Profil, wie ich finde, was auch einlädt, eigentlich schnell zu fahren. Von San José de Jajal nach Villa San Agustín. San Agustín. Ging eigentlich relativ verhalten los. Dann fuhr man durch eine Senke, einen Berg hoch und dann wieder lange Zeit ganz leicht bergab oder mittelschwer bergab aufs Ziel zu. Schreit eigentlich nach einer Sprintankunft.
Ja, so war es dann ja am Ende auch. Also dieser Berg war zu weit vom Ziel irgendwie weg, um da irgendwelche Sprinter abzuhängen. Boah, und klassische Sprintankunft. Fernando Gaviria gewinnt vor Rudy Barbier und José Alvaro Ortsch und Peter Sagan. Mhm.
Ja, also mehr muss man da eigentlich auch. Also bei Sagan, wir hatten es eben nach Etappe 2 schon gesagt, Etappe Nummer 4. Es ändert sich nicht groß, ne? Also so richtig, irgendwie weiß man noch nicht genau, was man davon halten soll. Mal gucken, ob sich das im Laufe der Rundfahrt noch ändert. Etappe Nummer 5, San Martino nach Alto Colorado. Alto Colorado auch schon. Das war dann eine Bergankunft, wie sie, ich will nicht sagen, wie sie im Buche steht, aber an dem Tag wurden zumindest ein paar Höhenmeter überwunden. Es ging am Ende auf 2600 hoch und das im Prinzip treppenartig von 600 Höhenmeter über Meeresgrund, den wir gestartet ist. Ja, und was soll man sagen? Also die Fahrer waren dann vorne, mit denen man auch rechnen konnte. Ne? Wobei ich sagen muss, Miguel Eduardo Florenz war mir vorher kein Begriff.
Ja, doch. Also gilt ja als eines der hoffnungsvollsten kolumbianischen Talente, hat sich da Gianni Savio gesichert, schon im letzten Jahr. Und macht jetzt in diesem Jahr den nächsten Schritt. Wobei man bei der Etappe sagen muss, dass es schon im Prinzip vor den letzten Kilometern sehr, sehr spannend war, weil es da eine Windstaffel gab und Remco Evenepoel war in der hinteren Staffel, hat es dann aber mit anderen vereinten Kräften zusammen geschafft, wieder nach vorne zu fahren und das Rennen dann wieder zu kontrollieren.
Okay. Also ist er nicht nur das Talent von den Beinen her, sondern auch selbst wenn ihm solche Missgeschicken wären, aufmerksam genug, dass er sowas schafft? Also sehen wir da wieder mal so einen kompletten Fahrer oder wird er immer mehr zu diesem kompletten Fahrer?
Also ich sehe ihn also tendenziell, so wie die Entwicklung jetzt geht, schon in Richtung dreiwöchige Rundfahrten, weil er hat dafür auch die Statur mit nur 1,71 und 61 Kilo, was mich halt sehr überrascht, wie stark er im Zeitfahren ist. Also mit 61 Kilo da trotzdem Europameister im Zeitfahren zu werden, das ist schon krass.
Talent hoffen wir es. Also alles andere wäre sehr traurig. Er war dann zu diesem Zeitpunkt im Gesamtklassement auf Platz 1. Natürlich, muss man schon was sagen. Etappe Nummer 6, also warten wir, Evenepoel, ich bin noch so unentschlossen. Ich hab ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, so einen 20-Jährigen schon so hoch zu jubeln. Da kann doch so viel passieren, er ist noch so jung. Einmal an die falsche Frau geraten, alles aus. Oder an den falschen Typen geraten, auch alles aus. Auf den Hund kommen und alles aus, wer weiß es schon.
Ja, aber ich bin jetzt mal gespannt in diesem Jahr, beim fährt er erstmals den Giro, wie er sich dann darschlägt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, was ich so sehe beim, ne, wenn du jetzt sagst, okay, die erste dreiwöchige Rundfahrt, was mich auch interessiert oder fast noch mehr interessiert, weil ganz ehrlich, also das, was wir jetzt so an Ergebnissen bis jetzt von ihm sehen, muss man davon ausgehen, dass er zumindest so eine Top 5 oder so eine Top 5 Platz, alles andere als eine Top 5 Platzierung, wird uns wahrscheinlich alle wundern. Aber mich interessiert viel mehr, wie der mit dem ganzen Druck und mit dem Drumherum. Also das ganze Bohai, was so, ich finde auch gut, dass er nicht die Tour fährt, sondern den Giro. Muss vielleicht noch.
Aber die bauen ihn im Prinzip schon völlig richtig auf.
Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich habe immer noch die Sorge, dass der mit seinen 20 Jahren irgendwann noch mal ein bisschen von dem ganzen Zeugs überfordert ist. Andererseits, wirkt zumindest nach außen so entspannt. Drücken wir uns alle die Daumen, dass das gut geht. Sag ich einfach mal, ne, weil man hat ja schon mehrere Fahrer, junge und gute Fahrer gesehen, die dann später irgendwie dann doch mit dem ganzen Druck nicht klargekommen sind. Und was ich jetzt einfach vorstelle, hat letztes Jahr die Nachwuchswertung von diesem Rennen gewonnen. Und dieses Jahr gewinnt er das Hauptrennen sozusagen. Also ich bin gespannt. Jetzt habe ich natürlich schon verraten, verdammt, ich habe gespoilert, wer es gewinnt. Nun ja. Wo sind wir geblieben? Wir waren jetzt bei dem Autodroma El Velikum zum Autodroma El Velikum, 165 Kilometer Rundstrecke, aber Start-Ziel zumindest gleich, einmal sind die einmal hoch und einmal runter gefahren, glaube ich, ne? Ich glaube, der Thomas ist weg. Thomas ist weg, das ist doof beim Podcast für zwei Leute. Er hat mir auch gerade eine Nachricht geschickt. Jetzt bist du weg. Ja, er ist ja auch weg. Das ist kein Wunder. Dann rufe ich ihn einfach mal an. Da bist Hallo. Du ja wieder.
Ja.
Er war weg, jetzt ist er wieder da. Wir waren stehen geblieben, dass ich behauptete, dass die Etappe Nummer 6 eine einmal hin, einmal zurückfahrt sozusagen war.
Ja, also. Ja.
Sieht so aus, ne?
Da machen die ganz oft so da, also in Südamerika.
Ja, wenn ich mir das auf der Karte anschaue, bin ich auch echt froh anstelle der Fahrer, dass die nicht auf diesen Berg da richtig raufgefahren sind. Weil das sieht zumindest auf der topografischen Karte recht spektakulär aus. So war es dann ein Tag, den man, ich will nicht sagen, als entspannt ansehen kann, aber zumindest kann ich mir vorstellen, dass viele Fahrer schon schlimmere 175 Kilometer gefahren sind. Und einer dessen, ich weiß auch nicht, Zdeněk Stypa ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bringe ihn immer mit dem einen Sieg, was war das nochmal? Irgendwann mal hat der mal bei einer Etappe im Bayerischen, der war doch mal belgischer Meister, oder?
Tschechischer, wenn.
Tschechischer? Nee, dann, Quatsch, ich habe den jetzt verwechselt mit jemand anders. Dann meine ich auch nicht den. Aber ihn bringe ich immer, das weiß ich noch, mit 2015 Strade Bianchi in Verbindung. Irgendwie das Hochfahren da, das ist mir, wenn ich mir an Stüber denke, ist das immer so die Geschichte, an die ich nachdenken muss.
Er war ja auch der tragische Held damals auf dieser Tour-Etappe, wo Toni Martin im gelben Trikot gestürzt ist und er dann die Etappe gewonnen hat.
Ja, stimmt das. Ja, aber so das ist irgendwie komischerweise nicht so sehr bei mir im Hinterkopf geblieben wie die Strade Bianchi. Vielleicht auch, weil das irgendwie so, keine Ahnung, in meinem Kopf drin ist. Er hat auf jeden Fall am Tag alle geneckt, sozusagen.
Ja, die Etappe ging auf so einem Motorsport-Rundkurs zu Ende, also so einer Autorennbahn im Prinzip, Und es war ein bisschen verwinkelt, also ziemlich kompliziert die Anfahrt da und man hätte mit der Sprintankunft gerechnet, aber ja, er hat das clever eingefädelt, war in der richtigen Position, hat so ein bisschen an Lukas Pöstlberger damals beim Giro erinnert, hat einen kleinen Vorsprung rausgeholt und konnte sich dann vor den Sprintern noch ins Ziel retten.
Ja, Sieber ist ja auch einer der Fahrer, die man, so ein typischer Klassikerfahrer, und so eine Attacke ist dann auch, wie soll man sagen, also so, das kann er halt oder das traut man ihm zu. Und naja, auch da hat, muss man dann wieder sagen, hat einer das Nachsehen gehabt. Und das war dann Peter Sagan, der an diesem Tag dann dort Zweiter geworden ist. Auch wieder das dritte Mal, dass wir sagen müssen, war er Zweiter? Nee.
Siebter,
Siebter.
Sechster.
Aber er war zumindest weit vorne noch mit in der Gruppe. Und auch da muss man sagen, ja, irgendwie läuft es nicht. Also.
Ja, wobei das für Peter Sagan ja eher so ein Einrollen für die Saison ist. Er hat ja jetzt auch bekannt gegeben, dass er danach nach Kolumbien gehen wird ins Höhentrainingslager und auch dann Ende Februar nicht bei Het Nieuwsblad starten wird, sondern erstmals in Europa dann Strade Bianche fährt.
Sind wir
Von daher hat er noch ein
gespannt.
bisschen Zeit.
Ja, klar, ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Bloß, man muss natürlich immer, ich weiß nicht, wenn ich jetzt anstelle des Teams wäre, würde ich mir natürlich überlegen, was hab ich für einen Fahrer abgegeben und wem habe ich behalten, ne? Und wenn ich sehe, hier Sam Bennett hat schon, greifen wir jetzt zwar weg, aber wo war das? Tagesrennen Race Torquay, was jetzt mit Sicherheit nicht das Größte war, aber schon eine Etappe bei Down Under gewonnen, da einmal Zweiter, einmal Dritter. Habe ich
Klar,
noch.
aber Sam Bennett wird kein Monument außer vielleicht Mailand San Remo gewinnen.
Ja. Gewinnt ein Sagan eins? Ich weiß es nicht.
Ja, der hat zumindest größere Chancen, würde ich sagen.
Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, wir sind ja alle, also ich will nicht sagen, wir sind alle Fans von Sagan, aber ob er nicht vielleicht auch schon mal irgendwie seinen Zenit überschritten hat, ich bin gespannt. Also, was hat er im letzten Jahr gewonnen auch eigentlich? Um es mal ganz ketzerisch zu sagen, okay.
Das grüne Trikot bei der Tour, ne?
Ja,
Eine Etappe.
man könnte es anders sagen. Eine Etappe bei der Tour, eine Etappe bei der Tour de Suisse, eine Etappe in Kalifornien. Das war eine Etappe Down Under. Das war's. Also
Ja, aber er war
ketzerisch
ja
gesagt.
noch nie derjenige, der über die Quantität, sondern eher über die Qualität der Siege gekommen ist.
Ja. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Aber ich möchte ja jedem Fahrer nur das Beste wünschen, dass sie gut zurückkommen. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich habe mich selber aus dem Konzept geschossen.
Etappe 6.
Etappe Nummer 6, ja, alles klar. Dann zur Etappe 7, letzte Etappe bei der Rundfahrt. So ein welliger Stadtkurs übertrieben, aber welliger Kurs zumindest im Rundkurs. Eigentlich könnte das auch gut eine Autostrecke sein, ne? Also gibt so gut wie keine 90-Grad-Kurven, ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Eigentlich wie gemacht für Hochgeschwindigkeitsfahrt, San Juan nach San Juan.
Sieht
Dementsprechend auch.
sehr kurios aus, wie so ein Lasso auf der Karte.
Ja, genau. Oder wie so ein Wasserfleck, der sich so ausgebreitet hat. Und dass bei einer solchen Etappe dann ein Sprinter siegt, man muss sich das auch mal vorstellen, die sind 141 Kilometer in unter 3 Stunden gefahren. Da weiß man, wer am Horn gezogen hat. Ja, und
Bei
ja.
8 oder 9 Runden kriegst du auch schon Drehwurm da.
Ja, das ist wahrscheinlich ja, vor allem, du siehst ja auch alles immer wieder. Ich würde da, glaube ich, doll werden. Und ja, Gaviria, wie du schon eben sagtest, glaube ich, vor Peter Sagan, für Alvaro José Hodegh, Belletti, Hofstetter, nee, wie spricht man aus? Hofstetter?
Hofstetter.
Hofstetter, Hugo
Also es
Hofstetter.
ist einer aus dem Elsass.
Ah, okay. Ja,
Hugo.
das war die Platzierung jetzt. Gesamtergebnis ganz klar und völlig über jede Zweifel erhaben. Remco Evenepoel vor Filippo Ganna, vor Oscar Sevilla, der mit 43 nochmal aufs Treppchen gefahren ist. Ja, schöne Rundfahrt, kann man sagen.
Ja, was mir nur aufgefallen ist, dass dieser Sprintzug bei UAE Emirates, also Gaviria hat ja 3 Etappen gewonnen, sehr, sehr gut schon funktioniert mit Molano und Richese da als Anfahrer. Also das könnte durchaus interessant werden in diesem Jahr, ob es da nicht vielleicht mal jemanden gibt, der den Königszug da Paroli bieten kann.
Das wäre schön, wenn wir auf vielen Ebenen, also in puncto Sprint zumindest zwei ebenbürtige Teams, Gesamtwertung zwei ebenbürtige Teams mit Jumbo und auch Ineos, ne, wenn wir da mal wieder alles etwas verteilter wäre. Wobei ich finde, ja, im Sprint war das ja immer schon so. Es war ja mehr die Sorge, dass dieses Jahr die König Quickstep dann einfach so dominierend und bestimmend ist. Was haben wir denn da als nächstes? Im Prinzip
kolumbianische Meisterschaft.
Warum sprechen wir über die kolumbianische Meisterschaft? Kannst du mir das mal bitte sagen?
Weil das ein mittlerweile sehr prestigeträchtiges Rennen ist, mit wahrscheinlich mehr Zuschauern als alle Rennen im Nahen Osten zusammen.
Okay, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Was war denn das Entscheidende? Also bei der kolumbianischen Meisterschaft ist es.
Ja, der Sturz von Egan Bernal war sehr spektakulär, muss man leider sagen. Der ist in der Abfahrt, ja, ich schätze mal so mit 60, 70 Sachen einfach vom Fahrrad gerauscht. Trotzdem am Ende, eigentlich im Prinzip mirakulös gut davongekommen und noch Dritter geworden.
Ja, also ich habe es jetzt gerade hier nochmal kurz gesehen, wie man überhaupt danach wieder aufstehen kann. Das ist absolut, also, und damit meine ich jetzt, also ich bin mal bei 35, glaube ich, abgeflogen. Danach hatte ich einfach keinen Bock mehr, überhaupt nochmal aufs Rad zu steigen. Also
Zweiter war sogar am Ende, pardon.
Ja, ob der Erste, Zweite oder Dritte, dass er überhaupt nochmal aufs Rad gestiegen ist an dem Tag, finde ich absolut verwunderlich, weil das tut einem ja schon. Also weißt du, an welche Szene ich jetzt nochmal, wo ich das nochmal sehe, denken muss? Auf jeden Fall in die Szene von Valverde. Weil im Prinzip ist der genauso, oder auch hätte der, wenn er ein bisschen mehr Pech gehabt hätte und die Gitter an der Stelle da anders gestanden hätte, hätte das nämlich genauso blöd ausgehen können, wie damals Valverde. Weil, ne, da, das Glück war, da waren ja gar keine Gitter, der ist auf den Bordstein gedonnert sozusagen. Was jetzt auch unschön ist, aber wäre in der Gitter gewesen, hätte sie Füße draußen, das hätte auch wirklich deutlich böse ausgehen können. Ja, also für mich immer noch Balls of Steel Award geht dieses Mal eindeutig an Bernal, überhaupt nochmal aufzustehen, dann noch das Rennen zu Ende zu bringen und dann, du sagst, Zweiter zu werden. Hut ab.
Ja, schon krass. Also, ja. Und gewonnen das Rennen übrigens von Sergio Higuita, diesem winzigen, fast Kolumbianer von EF Education, und da bin ich jetzt mal auch auf das Meistertrikot gespannt.
Wieso? Also, wie die das in der Größe hinkriegen oder wie bunt die das machen?
Nein, wie das dann aussieht natürlich, also ich bin mir sicher, dass die auch in Größe XS oder was hat er dann ein Trikot haben.
Ich weiß nicht, ob du das dich noch daran erinnerst, du bist eigentlich zu jung dafür, aber du könntest es aufgrund eines Sportnerdtums wissen. Es gab, glaube ich, mal die Basketballmannschaft von Litauen. So, also die gab es schon mal. Also das ist schon mal Fakt an meiner Geschichte.
Die gibt es wahrscheinlich immer noch.
Die gibt es immer noch, aber hoffentlich. Ich hoffe, ihnen geht es auch allen gut. Die Litauen Olympische Spiele Basketball. Die wurden gesponsert, also da gibt es ja kein richtiges Sponsoring bei den Olympischen Spielen, aber die haben ein Trikot gesponsert bekommen sozusagen, und zwar war das, ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen, von Led Zeppelin oder so, oder von irgendeiner kruden Band, Trikot, ich habe das geträumt auch. Litauen und Lettland, oder die sind von irgendeiner komischen Band gesponsert, haben die Trikotsätze geschenkt bekommen. Und das waren auch so ganz bunte Hippie-Trikots, sag ich mal. Ich hoffe, irgendeiner der Hörer kennt diese Geschichte und kann die ausfindig machen, weil das wäre jetzt zu schade, wenn ich das irgendwann geträumt hätte. Das muss so in den 90ern gewesen sein. Vielleicht so bei dieser Dream Team 92-Geschichte oder irgendwas.
Ja, aber nicht, weil die so klein waren.
Nee, aber ich dachte ganz ehrlich jetzt gerade im Moment, Trikots, Basketball, ich musste gerade dran denken, weil ich meine Education First, deren Trikots sind ja nun auch schon mal per se ein bisschen bunt, und das dann noch gepaart mit den Trikots von dem kolumbianischen Meister, das kann ja eine ziemlich coole Mischung werden. Also da musste ich jetzt dran denken, noch nicht mal an die Größe. Aber wir haben das Trikot noch nicht gesehen, ne?
Nein. Also ich habe es zumindest noch nirgendwo entdeckt. Ja.
Sind wir mal gespannt. Also, bitte, bitte tut mir gefallen, wenn irgendeiner diese Geschichte mit den Basketballern aus einem der baltischen Staaten kennt, meldet euch mal, weil das wäre zu schade, wenn das nicht stimmen würde. Ja, also, sind wir auf das Trikot gespannt, warten wir ab und kommen jetzt zum, ich sag mal, mittlerweile traditionellen Start in Europa oder der europäischen Saison, also nicht jetzt so traditionell wie Paris Tour so etwas, aber zumindest so die ersten Veranstaltungen in Europa, und das ist jetzt die Mallorca Challenge. Wir wiederholen es gerne, wer es noch nicht weiß. Mallorca Challenge bedeutet eine Aneinanderreihung von Eintagesrennen, die nichts miteinander zu tun haben, auch keine Gesamtwertung haben, sondern einfach sich dadurch nur auszeichnen, dass sie alle auf Mallorca stattfinden, verschiedene Kurse. Und ja, danach fahren die Profis auch gerne mal nochmal gemeinsam oder mit anderen zum Hotel zurück und etwas zum Anfassen. Chris war, glaube ich, ein oder zweimal da, wenn ich mich recht entsinne. Und
ja, des Öfteren, glaube ich schon.
Ja, also ist so eine Veranstaltung. Kann man sich gut angucken, sind die Stars nah, Stars zum Anfassen, und ja, das sind insgesamt, dieses Jahr waren es, glaube ich, waren auch schon mal mehr, oder? 4 Rennen dieses Jahr?
4 Trophäus, wenn ich mich nicht irre und
gezählt
haben.
Naja, 5. Also, die erste von Cesselines nach
Felanitsch. Ja, im letzten Jahr hat man das mal ausprobiert, die Bergankunft da in San Salvador zu machen, kennen wahrscheinlich auch viele Leute, die mal mit dem Rennrad auf Mallorca sind, ist ein sehr berühmter Berg, aber in diesem Jahr ist man unten in dem Ort in Felanitsch geblieben, heißt von der Bergankunft zu einer Sprintankunft, ja, und es war ein bisschen überraschend vielleicht, dass sich da Pascal Ackermann nicht durchsetzen konnte, weil das Feld der Sprinter war doch recht überschaubar, also wurde da von Matteo Moschetti aus dem Team Trek-Segafredo geschlagen, 23-jähriger Sprinter, der jetzt so richtig scheinbar durchstartet. Im letzten Jahr hat man ihn beim Giro schon des Öfteren auch vorne mitgesehen, aber in diesem Jahr, ja, hat er dann gleich einen Sieg geholt.
Mhm. Ich glaube, da die Rennen jetzt so, ich sag mal, nicht übertrieben wichtig sind, sollten wir da auch mal so ein bisschen durchpflügen sozusagen. Zweite Etappe dann von Soler nach Daia. Ich war ja noch
in
Mallorca, deswegen kann ich getrost alle Namen.
Du warst noch nie auf Mallorca?
Nein, war ich noch nie. Habe ich, weiß ich noch nicht. Ich tue mich auch, ne, also mag jetzt komisch klingen, irgendwann habe ich mal mich gewehrt gegen Mallorca, dann hatte ich mal eine Phase, wo ich gedacht habe, okay, jetzt mit der Familie mal so ins Hinterland, eine Finca oder so, könnte man vielleicht mal machen, aber Und jetzt mittlerweile bin ich so ein bisschen, die negativen Aspekte des Fliegens, dass ich es wirklich zusehends vermeide. Hab's letztens gehört oder gelesen, wie jemand zum Fahrradtrainingslager mit Bus, Bahn und Zug sozusagen eingefahren ist.
Das habe ich auch gelesen.
Na, das fand ich jetzt als Ansatz auch ganz gut. Aber mit Familien möchte ich jetzt mehr auch nicht irgendwie so zwei, also weil das lohnt sich nicht für irgendwie 4-5 Tage da, die Anreise so zu tätigen. Und mit Familie weiß ich nicht, ob ich dann einem kleinen Kind das zumuten wollen würde. Ich bin da hin und her gerissen. Irgendwann werde ich das mal machen. Ich möchte auch diese 312 Mallorca mal fahren. Hint, vielleicht können wir das ja mal zusammen irgendwann machen, wenn ich wieder fitter bin. Aber nee, ich war noch nie da. Gestehe ich zu meiner Schande.
Ich bin übrigens in diesem Jahr auch wieder da, in der Zeit vom Ende März, glaube ich, 22. bis zum 30. Also wer da gerne mit mir trainieren möchte, ist herzlich eingeladen.
Ja, aber bringt gute Beine mit, weil die hat der Thomas immer im Gepäck.
Ja, und wenn man sich so dieses Profil dieser zweiten Trofeo des Serra de Tramuntana anguckt, also Serra de Tramuntana, das ist der Gebirgszug auf Mallorca, das entspricht dann auch so ungefähr in dieser Königsetappe, die ich im letzten Jahr auch gefahren bin. Also da geht es im Prinzip den ganzen Tag nur rauf und runter, jetzt keine übermäßig harten Anstiege, aber so am Anfang der Saison natürlich auch für die Profis doch schon recht anspruchsvolle Dinger.
Mhm. Welcher von diesen Hügelchen oder Bergchen hat dir am meisten wehgetan? Weißt du es noch?
Am schlimmsten ist eigentlich immer sozusagen der Puig Major, aber nicht der Berg an sich, sondern wenn man dann runterfährt, denkt man ja so, es kommt eine Abfahrt. Aber es kommt eine kurze Abfahrt, aber dann kommen noch ganz viele kleine Wellen, und wenn man dann nach, keine Ahnung, 150, 160 Kilometern schon unterwegs ist und schon kaputt ist, dann tut das immer noch besonders weh.
Das war dann jetzt aber das, was du jetzt meinst, war aber die andere Richtung, kann das sein?
Genau.
Mhm. Also du bist es quasi nicht wie die Profis gefahren, sondern von der anderen Seite hoch.
Spiegelverkehrt.
Mhm. Okay. Ja, ich ganz ehrlich, das wäre auch von mir die favorisierte Anfahrt, die du hattest, weil dann geht's ein, das sieht aus wie der berühmte Rollerberg, einfach mal geradeaus und hoch, obwohl das jetzt auch auf dem Papier, schätze ich mal, so ungefähr 500 Höhenmeter sind, 500, 600 Höhenmeter. Aber das wäre auch meine bevorzugte Hochfahrt sozusagen. Ja.
Und das war im Prinzip, also vom Sportlichen her, ein Privatduell zwischen der Movistar-Mannschaft und Bora Hansgrohe. Bora Hansgrohe, die da gleich mehrere Fahrer vorne mit dabei hatten. Und am Berg sind dann wohl, ist dann Buchmann unter anderem mit Valverde weggefahren, konnte die aber noch nicht abhängen. Und dann hat er die aber in der Abfahrt, da gibt es auch so ein, kann man bei Strava sein Segment nachgucken. Also der ist da wirklich wie, weiß ich nicht, Nibali in seinen besten Zeiten scheinbar runtergefahren, hat da alle abgehängt und ist dann solo angekommen.
Ja, und einem Valverde irgendwie 40 Sekunden oder 38 oder sagen wir mal zwischen 30 und 40 Sekunden auf so eine Abfahrt auszunehmen. Ich meine, Valverde wird, die werden bei so einer Veranstaltung jetzt nicht volles Risiko gegangen sein. Da reicht es ja vielleicht, wenn du ein bisschen mehr Risiko eingehst als der Zweitbeste, um einen Abstand rauszufahren. Aber 40 Sekunden auf so einer jetzt auch nicht ewig langen Abfahrt, das ist schon ordentlich. Und dann auch noch vor einem Feld flüchtend. Es war nach der Abfahrt ja nicht direkt Schluss. Da musste man ja auch mal, noch mal ein Hügelchen hochfahren von 4,4 Kilometern. Also scheint wohl ganz gut drauf zu sein, der feine Herr.
Ja, macht auf jeden Fall Hoffnung. Und im letzten Jahr ist er ja fast genauso mit einem Sieg auf Mallorca in die Saison gestartet.
Ja. Sind wir gespannt. Gucken wir mal, ob sich das so weiter zeigt. Am nächsten Tag ging es dann von, ich behaupte mal, von Polenza nach Andratsch.
Polenza nach Andratsch.
Andratsch. Ist, aber Mallorca gehört doch auch, hatten wir das nicht letztes Jahr besprochen noch? Gehört doch zu Katalonien mit, ne? Hat man da nicht den Angst, wenn die sich abspalten? Ich meine, haben wir ja jetzt gerade vor ein paar Tagen gesehen, mit dem Abspalten, dass das auch funktioniert. Deswegen, Andratsch klingt so, klingt schon fast so nach
Basken. Wechseln mit Andex, das ist hier in der Nähe.
Ja, oder Antrax, das ist in den Giftmischern. Kloster Andex, sehr leckeres Bier. War da eine Etappe sehr cool? Also ich finde vom Aufbau her
ein bisschen einmal wirr. Über die Insel.
Ist das diese dran? Also ja, beim Norden, oder?
Ja, genau. Einmal von A nach B, am einem Ende der Insel zum anderen.
Ja. Kann man machen. Wenn man der Schnellste ist, ist man dann Marc Soler.
Ja, an dem Tag im Prinzip die Revanche dann von Movistar gegen Bora. Also Marc Soler dann solo angekommen vor Gregor Mühlberger und Davide Villella von Movistar. Und dann Lennart Kemser, der auch schon ganz stark da gefahren ist jetzt auf Mallorca und wenn man da hinten so ein bisschen guckt, dann sieht es dann ja fast so aus, als hätte dann sogar Buchmann Valverde im Sprint geschlagen.
Ja, als wären die dicke Freunde geworden, die zwei. Weil er hat ja, Emanuel, kannst du noch viele lernen von mir. Ja, ich meine, da fährt ja auch nicht jeder jeden Tag Vollgas, gehe ich mal von aus.
Nein, und wenn man sich jetzt auch mal so die Besetzung des Fahrerfeldes anguckt da auf Mallorca, das war jetzt auch im Prinzip die Speerspitzen von Movistar und Bora und dann kam lange nichts. Mhm. Also wenn ich da sehe, José Manuel Gutierrez wird 13. vom Team Gios Kiwi Atlantico, dann sagt das schon vieles aus.
Ja, aber die sollen ja auch ihre 50 Minutes of Fame haben, ne? Also das ist ja ganz okay. Aber ja, schön, dass sich da die Movies und die Bora-Fahrer so zumindest gegenseitig ein bisschen anstacheln. Diesen Fall, also Runde 2 ging an das Team Movistar und Runde Nummer 3, das vierte der Rennen, war dann die Trofeo Playa de Palma, von Palma nach Palma, und da sollte dann natürlich auch wieder ein Sprinter gewinnen.
Ja, traditionell ist das ein Sprinterrennen und es war übrigens im letzten Jahr, glaube ich, das letzte Rennen, das Marcel Kittel gewinnen konnte in seiner Karriere. Und in diesem Jahr, ja, wieder Matteo Moschetti, der Pascal Ackermann da geärgert hat.
Ja, hoffen wir mal, dass das nicht sein Karriereende auch mit sich bringt, aber scheint zumindest schon da auf Mallorca in einer guten Form zu sein, Pascal Ackermann auch. Also alles gut. Mehr, denke ich, muss man über diese Rundfahrt auch nicht, oder was heißt nicht die Nicht-Rundfahrt, sondern die Mehrtagesveranstaltung da auf Mallorca an Worten verlieren. Ja.
Dann haben wir den Auftakt in die französische Saison. Traditionell mit dem Grand Prix La Marseillaise, 145 Kilometer rund um Marseille, recht hügelige Veranstaltung und halt das Stell dich ein der französischen Stars.
Ja. Also, nicht wie ich, also Paris-Tours ist aber dann doch das Rennen zur Sonne, das ist doch schon das, der eigentliche.
Paris-Nizza.
Paris-Nizza, Paris-Tour, Quatsch, was erzähl ich?
Das ist im Herbst.
Ja. Das ist ja für mich, finde ich, dann eher noch so der Einstieg in die richtige Saison.
Ja, und bei diesem Grand Prix La Marseillaise sind die Franzosen ja fast unter sich ausschließlich. Paris-Nizza ist ja internationale Klasse schon am Start.
Ja. Ja, also, und du sagtest es, also Franzosen fast nur unter sich, da sieht man dann schon unter den Top 4 ein Belgier, ein Spanier, auf Platz 5 ein Belgier, Bossenhagen auf 9, aber du hast schon recht, also die Anzahl der Nationen sind die Franzosen schon deutlich mehr vertreten. Und gewonnen hat Benoit,
Cosnefroid,
hätte ich auch geraten, vom Team Aché Désert. Ich hatte diese Rundfahrt oder diesen einen Tagesrennen komischerweise deutlich weniger kopiert in Erinnerung. Wird da der Kurs jedes Mal gewechselt?
Mag sein, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das im letzten Jahr aussah, aber
kann irgendwie mal
kurz gucken.
Ja, bin ich auch.
2019 da. In dem Fall. Nee, das war ziemlich, ziemlich gleich. Also der ein oder andere Hügel wird da ausgetauscht, aber das ist immer schon so recht schwierig. Auch und dementsprechend hast du halt maximal so Gruppen von 4, 5 Fahrern, die da zusammen ankommen.
Aha, auch wieder was gelernt, der Herr Hoff. Wie eben schon gesagt, gewonnen von einem Franzosen. Mehr müssen wir da auch nicht verlieren, oder?
Nee.
Antworten. Kommen wir zum Punkt Gemischtes, Vermischtes und sind dann sozusagen mit dem offiziellen Rennen vorbei. Also, ihr habt ein bisschen was gehört aus dem Rest von Australien, ein bisschen was nach San Juan, also Argentinien. Wir waren auf Mallorca, wir waren in Frankreich, einmal die Welt umreist. Vielleicht so kurz sollten wir an der Stelle nochmal einführen, so ein bisschen, dass ich zumindest, ne, auch um dich mal ein bisschen zu entlasten hier nochmal, so gucke, was sind die nächsten Rennen, also zumindest so auf dem World Tour Niveau. Kommt jetzt als nächstes dann am 23.2. diesen Monats, also die UAE Tour.
Das Saisondebüt oder generell das Comeback von Chris Froome.
Ja, 6-Tages-Veranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 29.2. dann Omloet Nieuwsblad, also Ende diesen Monats. Und dann Strade Bianchi. Aber bis dahin haben wir schon noch, glaube ich, mindestens einmal miteinander gesprochen.
Ja, und wir haben halt auf europäischem Niveau dann als nächstes jetzt Valencia-Rundfahrt, die jetzt losgeht, Étoile de Bessèges, Provence-Rundfahrt, Algarve-Rundfahrt beispielsweise oder Murcia-Rundfahrt und dann jetzt im fernen Osten oder ist der Nahe Osten, Saudi-Arabien-Rundfahrt, Langkawi-Rundfahrt oder dann, ja, diese ganzen kleinen Rennen, die es da gibt.
Murcia-Rundfahrt habe ich meinen Fahrer extra schon für eingekauft. Da kommen wir am Ende nochmal zu. Oh Gott, habe ich mich dumm angestellt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sonstiges. Ja, Degenkolb, der sich ja schon im Verein für die Erhaltung von Paris-Roubaix engagiert hat und dort zurückgeben möchte und so weiter und so fort, bekommt jetzt seinen eigenen Sektor. Wenn ich ehrlich sein darf, ich habe noch nicht gewusst, dass es, wie soll man sagen, dass die mit Namen so benannt wurden. Also es war mir überhaupt nicht bekannt.
Nee, benannt nicht, aber die haben ja alle Namen und dementsprechend kann man die ja dementsprechend auch umbenennen.
Also heißt der Wald von Arenberg jetzt John Degenkolb-Wald, um es etwas auf die Spitze zu treiben, ja?
Nee, es handelt sich hier um den Sektor Ornay-Vadinier-Amarche, also ist der längste Sektor mit 3700 Metern, aber die haben ja alle auch Namen, Mont-Saint-Pével oder beispielsweise Carrefour de l'Arbre. Das ist ja immer der entscheidende Sektor kurz vor Ziel. Der heißt, glaube ich, so, weil es da so ein altes Café gibt, das bis vor ein paar Jahren war es zumindest so, immer nur am Tag von Paris-Roubaix geöffnet hatte.
Ja, die Geschichte habe ich auch schon im Hinterkopf. Aber das ist jetzt, also dass das nach einem Fahrer benannt wurde und dann noch ein deutscher Fahrer, der da so einen Titel bekommt. Also das muss man sich einfach mal, viel mehr kann man, glaube ich, in Frankreich nicht gewinnen als Deutscher.
Ja, aber es ist echte Liebe.
Ja. Also das meine ich jetzt gar nicht ironisch oder über spitz, finde ich.
Und er wird dafür für seine Crowdfunding-Aktion aus dem vergangenen Jahr gewürdigt, wo er das U19-Rennen damit gerettet hat.
Ja, also da ich sag mal so, wie gesagt, ne, also, was habe ich gesagt?
Und man muss dazu ja auch sagen, diese Sektoren sind ja in Frankreich unter Denkmalschutz gestellt. Also John Degenkolb ist jetzt unter Denkmalschutz gestellt.
Ja, merkt euch das, wenn ihr ihn mal wieder umnieten wollt. Heißt er dann Sektor Degenkolb? Wird er dann so genannt? Würde mich mal interessieren im französischen Fernsehen, wie das dann genannt wird. Oder ja,
da haben die vielleicht weniger Probleme mit der Aussprache als bei Jens Voigt.
Ja, das auf jeden Fall. Oder Jan Ulrich. Schön, herzlichen Glückwunsch, Herr Degenkolb. Wir gönnen es Ihnen und freuen uns für Sie. Deutschland-Tour startet 2020 in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, ganz oben in der Küste, in Stralsund.
Ja, also Ziel der ersten Etappe wird dann auch sein Schwerin, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Und die ganze Tour endet in Nürnberg. Wo ich mir, also da kann ich mir schon einiges Schönes vorstellen, also wie man dann da hinkommt und wie man da fahren kann. Ich habe nicht in Erinnerung aus den letzten Jahren, dass im Prinzip so eine lange, wie soll man sagen, so eine lange Strecke überwunden wurde.
Ja, aber es wird jetzt auch schon gemutmaßt, dass es eine Deutschlandtour gar ganz ohne Transfers wird, nämlich die erste Etappe dann von Stralsund nach Schwerin, dann weiter von Schwerin nach Magdeburg, dann von Magdeburg nach Suhl und dann von Suhl, glaube ich, direkt nach Nürnberg.
Ja, mein Segen, was heißt mein Segen? Also finde ich super. Also ich finde die Idee eines Transfers bei so einer Rundfahrt, vor allem wenn sie nicht so lang ist, ein bisschen komisch oder übertrieben. Ne?
Weil ja, und vor allem bietet Arbeit. Sich auch diese Region sehr schön an für eine Rundfahrt, weil da ist generell ja eher so in der ländlichen Gegend weniger los, wo man auch vielleicht ein bisschen leichter hat, da die ein oder andere Gemeinde auf die Seite zu ziehen, um sowas zu organisieren. Die freuen sich dann und ist vielleicht auch ein bisschen verkehrstechnisch besser.
Du musst definitiv, wenn du jetzt von Schwerin nach Stralsund fährst oder umgekehrt, musst du wahrscheinlich weniger Straßen sperren, als du es jetzt hattest von Düsseldorf nach Aachen, ne, bei der Tour de France. Und das Ganze drum.
Also, ja, und schön wäre es natürlich, der André Greipel hat es ja auch schon gesagt, wenn sie dann da irgendwie in Rostock auch noch zumindest im Speckgürtel rumfahren würden, weil das ja natürlich dann für ihn nochmal eine Heimatrundfahrt wäre.
Ja, der, also auch da muss ich sagen, ne, würde mich für ihn persönlich freuen, da so eine Etappe vielleicht dann auch nochmal abzuschießen. Wenn es dazu führen würde, dass er dann auch bei der Deutschlandtour startet, dann wäre das noch umso schöner. Also wenn
ich glaube, die hat er sowieso fest im Plan.
Ja, ja, umso besser. Dann soll er da mal schön was abschießen. Aber wie gesagt, also für Streckenführung finde ich so super. Ich finde es ein bisschen schade, so ein, zwei Tage mehr fände ich eigentlich noch eine.
Ja, aber das ist Gerüchten zufolge auch schon fürs nächste Jahr geplant, dass sich da was ändert. Also die wollen es halt wirklich jetzt dann das zweite Mal nochmal probieren, also das nächste Mal jetzt dieses Jahr probieren, wie sich das denn so etabliert und halt langsam aufbauen, das nachhaltig machen.
Finde ich ja grundsätzlich gut, aber ich finde gerade diese Strecke würde sich jetzt, ne, wenn man sagt, okay, in Nürnberg, da hätte man unten, ich habe schon immer gesagt, in Geografie bin ich richtig schlecht, wenn man von Norden kommt, so noch eine Schleife entweder Richtung Westen oder Richtung Osten gemacht hätte, da bieten sich ja auch die ein oder anderen Berg oder Hügelchen oder Mittelgebirge oder wie man das auch immer nennt, dann an. Hätte, aber ist ja nicht verloren, kann man ja im nächsten Jahr nochmal machen und kann man dann vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher machen.
Ich kann mich auch dran erinnern, also bei der alten Deutschlandtour noch damals um die Jahrtausendwende gab es dann auch immer sehr schöne Etappen da im Erzgebirge, da gibt es auch sehr viele Hügel auch, die man da als Selektionskriterium einbauen kann.
Wünschen wir der Sache einfach mal alles Gute, viel, viel Glück und dass es weiter so aufbaut und weiter geht. Die ASO macht da anscheinend einen langsam, mit langsamen Schritten in die richtige Richtung etwas. Und wenn wir schon in Deutschland was Schönes machen, dann machen wir es auch noch richtig. Das Sauerland, welches ja im kommenden Jahr die deutsche Meisterschaft beherbergt, möchte im Jahre 2027 die Weltmeisterschaften ausrichten.
Hört. Ja, also wir haben beim letzten Mal schon drüber berichtet, dass ja die deutschen Meisterschaften dann im nächsten Jahr im Sauerland stattfinden werden, dieses Jahr Stuttgart. Und die Veranstalter davon haben offenbar größere Ambitionen und möchten das Projekt angehen, 2027 die Weltmeisterschaft mal wieder nach Deutschland zu holen.
Ja. Er bringt auch ins Spiel, und ne, das ist ja eine Weltmeisterschaft, wo alles an einem Ort stattfinden soll, also MTB, BMX, gehe ich mal von aus, dann Bahnwettbewerbe, alles sozusagen konzentriert. Ich frage mich gerade, warum der Cross da nicht genannt wird. Hatten wir das schon mal gefragt? Ich glaube, irgendwie kommt mir die Frage schon bekannt vor. Bietet sich natürlich an, ne? Also wir haben jetzt hier in Köln natürlich eine Radrennbahn, es gibt hier in Karstbüttgen eine Radrennbahn, Winterberg, Bikepark Winterberg für Mountainbike, absolut. Also die Infrastruktur wäre hier auch gegeben. Also es findet einmal im Jahr, glaube ich, in der Kollege vom Fahrradio weiß es deutlich besser, der Hans, BMX gab es letztes Jahr hier auch eine große Veranstaltung. Also die Infrastruktur hier und in der Gegend, also im näheren Umkreis sozusagen, wäre mir sicher da. Ich hoffe nur dann auch, dass das, also ich sehe immer ein bisschen skeptisch, ich habe immer noch Stuttgart irgendwie so im Hinterkopf. Ich will nicht sagen, das war ein Desaster, aber so richtig glücklich war da nachher auch nicht jeder. Und ich habe auch immer noch so ein bisschen Angst, dass diese Region sich hier mal irgendwann um die Olympischen Spiele bewirbt. Danke an dieser Stelle nochmal an den Hinweis, ne? Also um die Olympischen Spiele, nicht um die Olympiade. Ja, also diese 4 Wochen Wettkampf oder 3 Wochen, nicht die 4 Jahre dazwischen. Die wollen wir gar nicht alle hier haben. Zu lange. Ich bin gespannt, also einerseits glaube ich schon, dass Deutschland als Ausrichter nach so langer Zeit, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, Stuttgart, war das 2007, 2006?
2007 war das, ja.
2027, nach 20 Jahren kann man da durchaus mal wieder den Hut in den Ring werfen. Und es ist ja nicht so, dass die Leute Schlange stehen.
Zumal das ja auch noch sehr lang hin ist. Und ich glaube, wenn man das jetzt schon angeht, ist man wahrscheinlich auch bei der UCI, rennt man da offene Türen ein, schon so weit im Voraus, sich da irgendwie, ja, zu bewerben.
Also die UCI ist doch, glaube ich, um jeden froh, der sich bewirbt. Also wenn ich mir da so die letzten Jahre angucke oder.
Naja, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch eine gewisse Summe an Geld, die da vom Radsportweltverband verlangt wird.
Ja, aber warten wir mal ab, wie das bis 2027 ist. Ne? Wenn die noch 2-3 Mal in die Situation kommen, keinen Bewerber zu haben, dann werden die wahrscheinlich, glaube ich, auch. Also alles andere wäre jetzt gegen mein Kapitalismusverständnis, müssten die auch mal sich überlegen, ob sie da die Summe nicht mal langsam runterschrauben wollen, bevor sie nicht mal ohne eine WM dastehen. Und die können es nicht jedes Jahr in der Schweiz selber ausrichten.
Ja, ist die Frage. Also muss man mal sehen. Also wir hatten das Beispiel ja schon mal bei Venedig irgendwie, ja, dass da die Weltmeisterschaft sein sollte, aber die es einfach finanziell nicht stemmen konnten.
Ich bin gespannt. Ich bin der Idee sehr, sehr, sehr offen gegenüber. Und also wenn wir es dann 2027 nicht schaffen, gemeinsam zum WM-Rennen zu fahren, dann weiß ich es auch nicht. Dann gebe ich auf. Dann, das sollte drin sein. Kirienka hört auf. Das war jetzt eine Geschichte, die mich im ersten Moment ein bisschen irritiert hat, weil so alt ist er, glaube ich, ja noch gar nicht. 38, gut. Da fährt Oscar Sevilla noch 5 Jahre. Aber es wird da geschrieben von gesundheitlichen Problemen am Herzen und ja, dann hat man ihn sozusagen in den Ruhestand geschickt, was wahrscheinlich auch richtig gut ist. Mehr noch als das irritiert hat mich der Nachrücker, also dass man so schnell jemanden danach hat nachrücken lassen. Da war ich ein bisschen, hat bei mir 2 bis 3 Fragezeichen auf der Stirn ausgelöst, und zwar ist es ein Triathlet.
Cameron Wurf?
Ja. Ob ja, das gut, der große selbige ist?
Das glaube ich eher nicht, aber es ist, glaube ich, ein ziemlich guter Freund, sowohl von Chris Froome als auch von Garen Thomas. Also es ist halt ein guter Launer August dann wahrscheinlich.
Ja, und Ineos engagiert sich ja auch im Triathlonsport. Insofern ist das wahrscheinlich, sage ich mal vorsichtig, so ein bisschen eine bessere Trainingsgruppe auch für ihn, ne, die da kreiert wird.
Ja, aber mit Sicherheit, Wassil Kirienka wird den Radsportfans immer in Erinnerung bleiben für die langen Stunden oder ja, teilweise auch ganzen Übertragungen, die er vorne vor dem Peloton als Zug der herumfuhr, und auch für seinen Zeitfahrweltmeistertitel.
Ja, das stimmt wohl. Schade, also wünschen ihm alles Gute jetzt für seine Gesundheit, dass das jetzt nichts ist, was ihm noch sehr lange mitnimmt, beziehungsweise, ne, dass er wieder genesen wird und dann seinen Ruhestand genießen kann. Weil ich finde ja nichts trauriger, als wenn jemand sagt, sein Berufsleben kurz danach irgendwie so eingeschränkt ist, dass er nichts mehr davon hat, sozusagen, was er sich über die Jahre erarbeitet hat oder auch immer. Alles Gute.
Ich glaube, der hat schon sehr gut verdient als Helfer auch.
Ja, hoffentlich. Also das alles andere wäre jetzt auch traurig.
Ja, apropos Genesung.
Da braucht man manchmal Medizin.
Jein, also wir haben auch eine Meldung übersprungen gerade.
Oh, Entschuldigung.
Ach ja. Mikel Landa, der im Training von einem Auto erfasst wurde, hatte aber noch Glück im Unglück, musste danach zwar ins Krankenhaus, aber hatte keine schlimmeren Verletzungen.
Ja, ich muss bei sowas immer noch an, sag mal schnell, wie heißt er nochmal, der Papagei?
Scarponi.
Scarponi. Muss ich immer wieder.
Ja, aber der wurde ja frontal erfasst und nicht.
Ja, ja, nee, aber das meine ich mehr so im Sinne von, irgendwie kriege ich dann sofort, das muss ich sofort an den denken. Wenn ich höre, so Profi-Radfahrer mit Auto kollidiert, alleine und so, das löste mir immer noch dieses Unbehagen aus, ja.
Ja, aber hier kommt ja noch erschwerend dazu, also in der Meldung hier vom Mundo Deportivo steht ja drin, dass dieser Unfallverursacher an dem Tag im Verdacht stand, noch einen weiteren Verkehrsunfall begangen zu haben und dann auch festgenommen wurde.
Ja, hoffentlich nimmt man ihm den Führerschein für immer ab. Ich finde das zusehends, also zusehends macht mich das wirklich, lässt mich das ratlos zurück. Auch hier, das wurde zuletzt ein relativ kleines Kind, also ich sag mal jünger als 14, 15, angefahren und der Fahrer ist weitergefahren. Ist ausgestiegen, hat geguckt, alles klar und ist dann weitergefahren. Solchen Leuten muss man einfach den Führerschein, meiner Meinung nach, einfach für immer wegnehmen, sie aus dem Straßenverkehr
kennen.
Ja, einfach darf auch keiner mehr machen. Ich meine, wenn du zwei Radfahrer an einem Tag umholst, dann zeigt ja auch, dass sich der erste Unfall, also ich glaube, wenn es mir, niemand kann sich davon freimachen, vielleicht mal einen Moment unaufmerksam zu sein. Ja, das würde ich niemand, also würde ich auch von mir niemals behaupten. Aber wenn man von dem ersten Unfall nicht so geschockt ist, dass man dann zumindest an dem Tag nicht mehr ans Steuer geht, dann muss man entweder schon sehr darauf angewiesen sein oder ich weiß auch nicht, kann ich mir nicht vorstellen für mich. Naja, Landa geht's aber gut, das ist das Entscheidende. Ich dachte auch im ersten Moment, als ich es gesehen habe, dass das jetzt hoffentlich nicht so wieder mal einer der Fälle ist, wo einer der Favoriten sich schon relativ früh in der Saison aus dem Leben schießt oder aus der Saison oder aus der Saison schießt, mein Gott, sich verletzt und dann raus ist für dieses Jahr. Aber wenn wir bei Spanien sind, dann müssen wir auch zu unerfreulichen Sachen kommen. Ein europaweiter Dopingring. Ich frage mich aber, was die unter einem europaweiten Dopingring verstehen dann bei so einer Meldung. Also sind einfach nur, weil 5 andere Länder noch involviert sind oder?
Ja, quer durch Europa.
Ja, also wenn ein spanischer Arzt einem dänischen Sportler etwas gibt, was von einem ungarischen Fahrer überbracht wurde und über die italienische Bank gelaufen ist, ist das dann europaweiter Dopingring schon.
Zum Beispiel, ja. Also das kann ja alles sein. Es kann auch sein, dass es nur ein Spanier und ein Franzose waren.
Ja, okay. Aber Amateur, Profisportler, mit EPO versorgt, wurde von mehreren Serben geführt. Einer lebt in Barcelona, also 6 Personen festgenommen. Ist das jetzt aber ein Schlag, den uns interessiert, der am Profiradsport trifft? Also hat man da irgendeinen Namen, hat man ja nicht gehört. Aber hast du hinter den Kulissen irgendwas gehört?
Naja, also es sollen ja sehr, sehr viele Profisportler dabei sein und darunter auch Radsportler und auch Fußballer.
Aber solange keine, also meinst du, da kommen noch Namen?
Bestimmt, es ist nur die Frage, wie die, was an die Öffentlichkeit gelangt und wann. Also ich habe da auch schon irgendwo was gelesen, dass das jetzt auch schon an die WADA weitergegeben wurde.
Okay, ja, sind wir mal gespannt. Also ich bin da ja erstmal, ne, ich möchte da erstmal ein paar Listen sehen, ein bisschen ein paar Namen sehen. Vorher mache ich mir da noch keinen großen Kopf. Wird wahrscheinlich, wenn Radsportler sind, kurz vor der Tour, sieht man immer wieder eine Veröffentlichung. Ich hoffe, dass das dann nicht wieder bei der Operation Puerto dann wieder nur Radsportler sind, sondern dass man da auch dann, so sagt man, die mit der großen Liste rausgeht und dann mal alles benennt. Eher noch da, finde ich interessant, oder da wurden dann ja auch schon die Namen kolportiert, dass Jakob Fuglsang angeblich Kontakte gepflegt hat, zusammengearbeitet hat mit dem Dr. Michele Ferrari. Und da wiederum kann man dann schon direkt sagen, das geht so nicht, Herr Vogelsang.
Nee, also
es oder ginge, wäre, wollen wir im Konjunktiv bleiben, ginge nicht, ist gar nicht richtiger, oder? Bevor wir jetzt hier noch unser Arsch geklagt wird.
Also das schreibt eine dänische Zeitung Politiken, dass er mit Michele Ferrari zusammengearbeitet haben soll, um das auf die Legalität zu prüfen. Wäre es, so wie ich das jetzt gelesen wäre, erlaubt gewesen, mit dem Sohn was zu machen, aber mit dem Vater nicht. Aber sowieso ist es ziemlich doof.
Ja.
Weil vor allem, wenn man weiß, dass dieses Team oder beziehungsweise auch gewisse Fahrer mit dem zusammengearbeitet haben schon und vor allem der auch lebenslang gesperrt ist und ich theoretisch irgendwie was machen wollen würde, dann ist es ja einfach nur dumm, mir jemanden auszusuchen, der auch noch lebenslang gesperrt ist. Also da gibt's ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viele Leute, die sowas auch anbieten.
Ich weiß es auch nicht, zum Glück. Wer weiß, wann man mich noch in Verführung führen würde. Aber also man muss das vielleicht mal so aufdröseln für die, die noch weniger Ahnung haben, als ich es habe. Ferrari gehört zu einer Handvoll oder mehreren Handvoll, ich weiß gar nicht, wie viele auf dieser Liste stehen, von Personen, die so vereinfacht gesagt ein Berufsverbot im Radsport haben, die sich also im Radsport nicht engagieren dürfen, beziehungsweise wo es den Teams verboten ist, mit denen zusammenzuarbeiten. Da stehen auch noch so illustre Namen drauf wie Lance Armstrong.
Dessen Leibarzt er war.
Dessen Leibarzt er war. Rein zufällige Verbindung. Ein Herr Brunel möchte nichts munken, aber ob die nicht mal irgendwann zusammen auch schon mal ein Weinchen getrunken haben, ich kann es mir gut vorstellen. Wenn ich nur auch den Hauch eines Anscheins erwecken wollen würde, dass ich mit unkoscheren Mitteln arbeiten würde, dann wäre Ferrari wirklich derjenige, den ich anrufen würde. Also, wenn ich wirklich komplett meinen Ruf ruinieren wollen würde, meine Reputation den Bach runterfließen lassen würde, dann wäre es Ferrari.
Und ja, aber in dem Fall muss man da vielleicht auch mal, also wenn sich das, also sind jetzt alles noch Gerüchte, aber wenn sich das bewahrheiten sollte, dann auch ein Lob vielleicht an die UCI aussprechen, weil rausgefunden hat es diese CADF und das ist dieser Anti-Doping-Abteilung der UCI, die über ja so andere Ermittlungsverfahren da jetzt den scheinbar auf die Schliche gekommen ist.
Also er wurde offensichtlich, oder es wurde gemunkelt, man habe ihn gesehen in der Nähe von Monaco, wo er wohnt. Unterwegs, das stelle ich mir immer so lustig vor, hinter einem Scooter, wo Ferrari fährt. Also, der Dottore Ferrari fährt mit, ich glaube, 71 ist er, kann das sein? 71, 72, 70 plus?
Schon relativ alt, ja.
Fährt auf dem Moped als jemand, der nichts mit dem Radsport zu tun hat und Vogelsang, auch noch am besten Fall im Astana-Trikot, fährt hinter diesem Scooter her und die Gegend um Monaco ist jetzt auch einigermaßen bekannt dafür, dass da einige Anradprofis unterwegs sind, nicht wahrscheinlich nur wegen des Wetters und der schönen Berge, dass das doch irgendein anderer noch sehen muss, ist doch so offensichtlich wie sonst was.
Ja, aber Gerüchten zufolge ist er auch im letzten Jahr schon mit einem schwarzen Trikot hinter einem Scooter gesehen worden.
Das hoffe ich doch wenigstens, dass das so klug war. Das war ja diese berühmten. Ist Alexander Vinokurov nicht auch immer im schwarzen Trikot gefahren, damit man ihn nirgendwo kennt und sieht? Und ist das nicht auch hier dem einen, der in Mexiko unterwegs war? War nicht auch in schwarzen Trikots unterwegs?
Mhm.
Naja.
Aber ja, also ich habe es jetzt auch nochmal verlinkt. Überraschend kommt es jetzt nicht für mich, wenn man sich mal so das letzte Jahr von Jakob Vogelsang anguckt.
Mhm.
Also man kann ja beispielsweise hier bei CQ-Ranking gucken, wie ein Fahrer über die Jahre so seine Leistung sich entwickelt hat. Und da sieht man halt bei ihm, 0,5 hat er angefangen, dann ging die Kurve bis 0,9 einigermaßen progressiv nach oben, hat er sich so gehalten, ein bisschen wieder nach unten, ein bisschen wieder nach oben. Und dann plötzlich schlagartig vom Jahr 18, 19 hat er eine riesige Leistungsexplosion gehabt.
Mhm. Ja, vor allen Dingen ist er auch von einem Fahrer, der mehr so Tagesrennen gut fahren konnte, dem man aber mal, also so habe ich ihn zumindest immer so ein bisschen gehabt, so dem traute man nicht so eine besonders gute Regenerationsfähigkeit zu. Den hätte man jetzt nicht auf dem Schirm gehabt für eine Wochenrundfahrt oder so, ne? Da hat er immer mal ein, zwei schlechte Tage gehabt.
Ja, aber es passt alles irgendwie so, so doof es auch klingt, gut in ein Bild rein. Also der ist jetzt auch schon 34 und dann mit, 34 nochmal so eine Leistungsexplosion zu haben, ist schon irgendwo, ja, wo ich dann sage, wie kommt das jetzt? Und zum anderen auch hat er im letzten Jahr Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen und war bei Amstel Gold Race und den ganzen Ardennen-Klassikern super, super stark, fast der stärkste Fahrer eigentlich. Und dann aber bei der Tour de France, wo man mehr erwartet hätte, hat das dann nicht geschafft.
Ja, und bei der Dauphiné, hat er nicht die Dauphiné letztes Jahr gewonnen?
Hat er auch gewonnen, ja.
Ja, also diese Regeneration kann man vielleicht nicht durch so einfach durch Hilfsmittel nach oben pushen. Ne? Also vielleicht hat es dann gereicht, um so eine Dauphiné zu gewinnen, aber mehr nicht. Man muss auch dazu sagen, vielleicht ne, mit 35, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag, müssen wir mal gucken, wie lange sein Vertrag noch geht.
Bis Ende 2021.
Ja, dann kämpft er dieses und kommende Jahr auch noch um einen neuen Vertrag, um vielleicht nochmal einen letzten großen, guten Vertrag. Weiß nicht, kann mir gut vorstellen, wenn er jetzt sich einigermaßen clever angestellt hat. Ich meine, er ist ja 2006 Profis, ne? 15 Jahren Profizeit, sollte man hoffentlich ein bisschen was auf die Seite gelegt haben.
Ich glaube, da geht es auch gar nicht so ums Geld, sondern vielleicht nochmal um den sportlichen Erfolg. Aber wie gesagt, mit in dem Alter nochmal so einen Leistungsschub und vor allem diese Leistungskurve, wie gesagt, verläuft auch alles andere als linear. Also bis zum letzten Jahr ist sie einigermaßen linear verlaufen, aber dieser Ausreißer, ja, hat schon viele da ein bisschen aufhorchen lassen.
Aber da muss ich eins mal ganz klar so loswerden und sagen. Wenn die Motivation eine finanzielle Natur wäre, ja, also wenn ein Fahrer sagt, okay, ich bin jetzt 15 Jahre Profi und ich habe immer noch nicht genug beiseite gelegt, dass ich jetzt bis ans Ende meiner Tage noch einigermaßen entspanntes Leben verbringen kann. Ich mache jetzt irgendeine Dummheit aus unserer Sicht jetzt, mache die Dummheit X, um jetzt vielleicht nochmal einen großen Vertrag, der mir dann hilft. Ne? Nochmal vielleicht 2, 3 gute Jahre. Und dafür muss ich jetzt mal ein Jahr voll durchstarten. Und dafür hole ich mir den Ferrari, obwohl eigentlich das Risiko so groß ist. Ich will nicht sagen, dass ich dafür Verständnis habe, aber ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Aber wenn ich eine Karriere wie Vogelsang hatte, ja, ich war jetzt 15 Jahre einigermaßen, okay, ich habe mal hier was gewonnen, da mal was gewonnen. Ich habe eine gewisse Reputation, ich habe jetzt, bis dato wäre mir nicht bekannt, dass das schon mal irgendwie negativ aufgefallen wäre, wegen irgendwas. Ich habe mir genug beiseite gelegt, dann fürs Ego nochmal so ein Risiko eingehen. Alles, also wirklich auch alles in Frage zu stellen, was man bisher erreicht hat. Weil bis dato wäre ich jetzt, ne, weiß nicht, ob mein Gedächtnis einfach so schlecht ist, aber bis dato ist er mir noch nie irgendwie in negativ aufgefallen in der Hinsicht. Und das dann alles nur fürs Ego nochmal riskieren, so dumm, also so dumm möchte ich nicht sein, möchte ich keinen Menschen.
Naja, steckt man nicht drin und es ist ja auch so, dass er jetzt da nicht alleine betroffen ist, sondern Gerüchten zufolge soll auch noch ein anderer Fahrer aus der Mannschaft, nämlich Luzenko, betroffen sein. Mhm.
Ja, okay, da muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht so den, ich will nicht sagen Draht zu, ist das falsche Wort, aber da fehlt mir so ein bisschen der Bezug zu. Aber Vogelsang war jetzt immer so ein Fahrer, den hatte ich auch noch so ein bisschen, ich meine, Alexei Luzenko, gut, ne, also ist seit 2012 im Team Astana, was mir auch nicht immer boah, so frei von Zweifeln war. Da wäre mir das jetzt, ne, der aber auch zwar wie man es in seiner Pro Cycling Stats Statistik sieht, 2019 auch einen ordentlichen Sprung gemacht hat. Also wenn man die zwei übereinander legen würde, die zwei Graphen, dann würde man da erstaunliche Parallelen sehen. Würde mich jetzt nicht aufgrund der Erfolge nicht deutlich wundern, aber also wenn das nur fürs Ego wäre, mein Gott, wäre das ja traurig.
Ich bin gespannt. Ja, aber es gab ja auch 2014, war das glaube ich, bei dieser Operation Padova, die Gerücht, dass Astana da im großen Stile mit Dr. Ferrari zusammengearbeitet hat. Also da sollen 17 Fahrer von Astana mit Ferrari in Verbindung gebracht worden sein.
Mann.
Von daher ist es jetzt, ja, alles nur bislang auch noch nicht hieb- und stichfest, aber schon so, kommt nicht von ungefähr.
Ach, wo Rauch ist, brennt's. Hat sich denn der Ferrari, der hat doch auch so eine komische Seite, so 53-12 oder 48-13 oder irgendwie sowas, ne?
Ja, aber da analysiert er nur Leistungen.
Ah, aber der ich hatte den jetzt auch so als Lautsprecher im Hinterkopf. Der hat sich da also noch nicht zu geäußert. Ja, ich find's, also bei Vogelsang finde ich es echt schade, klingt blöd, ne? Weil, mein Gott, ich hab ja jetzt nichts Näheres zu tun mit ihm. Aber irgendwie, ach. Und was macht denn der Ferrari mit denen? Weißt du, dass der so der Dottore ist, der Präparatore, dass der da jeden, also dass der aus jetzt einem sehr, sehr guten Fahrer dann auf einmal so einen Siegfahrer machen kann, das kann ja auch nicht mit rechten Dingen zugehen. Also das eh nicht, ne? Aber dass der immer noch so einen Raketenstoff hat, dass der die Fahrer so weit nach vorne bringt.
Ja, aber ich glaube, das ist, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Mannschaft vielleicht noch mit etwas, ja, nicht mit dem neuesten Stand der Trainingsmethodik und allem drum und dran arbeitet und ist da wirklich mittlerweile schon auch auf natürlichem Wege viel wirkvollere Methoden gibt, um auf der Weltspitze mitzufahren.
Ja, und das sind vielleicht dann auch die Marginal Gains, die von anderen Teams dann immer so propagiert werden. Ne, vielleicht.
Wobei, ja, auch ganz interessant, habe ich jetzt neulich gelesen, so ein Thema Ketone hatten wir auch schon mal im letzten Jahr. Da hat jetzt auch irgendein niederländischer Professor gesagt, dass es ein Grauzonenbereich ist und den Fahrern davon abgeraten, weil es damit keine langfristigen Erfahrungen gibt.
Ja, das hatte ich auch gelesen. War ein englischer Artikel, ne? Kann das sein?
Mhm.
Ja. Ja, das hatte ich auch überflogen, zumindest überflogen. Ja, aber da gibt es ja, wie ich schon mehrfach hier erwähnt hatte, ich habe auch letztens den Namen dieser Studie, Entschuldigung, gelesen nochmal, mit diesen Olympiasiegern, ne? Also gibt es irgendwie 50 amerikanischen, wie hieß die Studie nochmal? Versuche ich nochmal raus. Ne? Also die Gefahr, dass sie sterben dann innerhalb der nächsten 3 oder 4, 5 Jahre und ist 50% groß, aber dafür kriegen sie auf jeden Fall einen Olympiasieg garantiert, wie viele Leute da zuschlagen. Ich meine, das ist ein sehr trauriges Dasein. Aber mei, wenn sie das wollen und müssen, dann sollen sie das machen. Ja, haben wir nochmal richtig gute Laune uns selber zum Abschied, zum Schluss verschafft. Machen wir da weiter mit dem schlechten Laune. Mich hat in unserem an dieser Stelle können alle, möchte ich mich von allen verabschieden, die nichts mit Computer-Tippspielen zu tun haben wollen. Ich bin auch schon kurz davor zu sagen, ich will damit auch nichts mehr zu tun haben. Nee, Spaß beiseite. Wir sprechen über dieses Pro-Cycling-Game, wo manchen, mir hat jemand gesagt, im Football nennt man das Fantasy-Football, irgendwie League, keine Ahnung. Vorab, sehr, sehr schön. Unsere Liga ist mittlerweile auf 32 Spieler angestiegen. Das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Ich weiß immer noch nicht, bei manchen, ob die zufällig sich in diese Liga verloren haben.
Einige mit Sicherheit, aber einige haben auch oder zwei oder drei unter unserer letzten Folge kommentiert, dass sie dabei sind.
Genau, und ich fand besonders schön den Kommentar von dem jetzt im Moment auf Platz 20 Engelbert Stress. Ich heiße wirklich so oder irgendwie sowas war das. Das hat mich sehr, hab ich sehr laut gelesen. Wer nichts gelesen hat, muss ich schon lachen. Fand ich sehr, sehr schön. Und Engelbert hat auch jetzt 1215 Euro, ich weiß nicht, plus gemacht, von wo nach wo, aber nun ja. Also, ich möchte kurz, also ich habe, glaube ich, einen Fehler in meiner Taktik schon entdeckt.
Mhm.
Du hast ja nach der Tour Down Under, hätte man ja einfach sagen können, okay, alle Fahrer, die ich jetzt nur primär für die Tour Down Under gekauft habe, direkt wieder verkaufen, möglichst schnell, damit alle, wenn alle anderen das auch machen, dass ich möglichst nicht so in den Wertverlust reinrenne.
Ja.
Das wäre die eine Taktik gewesen. Dabei bezahlt man aber ja diese Commission, also diese Provision oder so.
Weil du sie noch nicht vor einem Monat gekauft hast, sondern diese Frist noch nicht verstrichen ist.
Genau. Also je länger man Fahrer hält, umso weniger Verlust macht man aufgrund von so einer Art Provision oder etwas, was ich selber gerne auch bei Aktien sehen würde, also dass dieses Short-Time-Trading oder Short-Trading oder wie das auch immer heißt, verhindern soll. Ich frage mich jetzt im Nachhinein, ob ich nicht trotzdem hätte alle Fahrer verkaufen sollen, weil der Wertverlust dadurch, dass alle anderen die Fahrer verkaufen, so viel größer ist als diese 10%, die ich verloren hätte. Weißt du, dass ich, wenn ich die alle behalte und sie dann erst verkaufe, welcher Wertverlust größer ist? Bin ich aber noch nicht zu einem Schluss gekommen mit meinem Gedanken.
Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, so weiß ich beispielsweise bei einem Richie Port, den wir ja auch beide im Team haben, der ist halt im Wert enorm gesunken jetzt nach Down Under, weil die natürlich danach gleich alle verkauft haben. Aber vor so Rennen wie jetzt Paris-Nizza zum Beispiel, was er dann fahren wird, und ich glaube Katalonien-Rundfahrt fährt er dann ja auch, da wird er auch wieder gute Ergebnisse herausfahren und da werden sich dann auch wieder einige den holen und dann wird er wieder im Wert steigen.
Ich habe ihn verkauft.
Ja, gut.
Danke, dass du mich jetzt darauf hinweist und nicht vorher. Ja, also ich bin mit der Taktik noch nicht so durch, aber ich habe ein paar verkauft und ich habe auch ein paar neue gekauft. Ich hebe ein großes Zeichen mit Murcia-Rundfahrt. Wen muss man bei Murcia haben? Aber mal gucken. Also ich bin da immer noch, also noch bin ich Noch bin ich guter Dinge und gucke mehr rein, als ich es bei jemals bei irgendeinem anderen Computerspiel gemacht habe. Und bei Richie Port habe ich nur 10.000 Minus gemacht. Was ich jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass der ja ordentlich Siegesprämien eingefahren hat, glaube ich, verkraften kann. Aber wie auch immer, ich bin noch ein bisschen mit Spaß dabei.
Ja, aber was da schon so ein bisschen auffällt, ist halt, dass diese Siegprämien im Verhältnis, glaube ich, zum Wertsteigerung der Fahrer gar nicht mal so viel bringen jetzt bei diesen kleineren Rennen noch.
Genau, bei den kleineren Rennen auch nicht, deswegen habe ich da jetzt auch mich gar nicht groß so reingeklemmt.
Muss wird natürlich was anderes, wenn man dann mal irgendwie so ein Monument oder sowas abschießt mit einem Fahrrad, dann wird es natürlich auf Schlag gleich viel mehr.
Ja. Aber da... Aber,
ja, gut.
Da muss man wahrscheinlich auch sehr früh dann schon die Fahrer kaufen, damit man... damit man den Wertgewinn, der sich dann einstellt, dadurch, dass die Fahrer dann auch relativ kurz vorher erst gekauft werden, ne, das, weißt du, wie ich das meine? Also es werden, man springt ja dann quasi auf den fahrenden Zug auf und man muss nur früh genug aufspringen, damit man schon ein bisschen an Plus mitnimmt durch den Wertzuwachs.
Ja, aber ich bleibe jetzt erstmal so ein bisschen bei der Taktik, dass ich halt schon für die späteren Rennen hatte ich am Anfang der Saison schon ein paar Leute eingekauft, beispielsweise wie Pogacar, der jetzt bei Valencia dann, oder ich glaube, der startet jetzt bei Valencia in die Saison und dann auch im Frühjahr so bei den kleineren Rundfahrten gut vorne mitfährt. Also ich behalte jetzt erstmal meine Fahrer und eventuell gebe ich dann vor den Klassikern noch den einen oder anderen, tausche ich da vielleicht mal aus.
Also ich hoffe, ihr habt alle gut zugehört, denn wenn man auf diese Liste von 32 Fahrern schaut, dann, warte mal, ich guck noch mal kurz hin. Im Moment Platz 1, Thomas Goldmann, das bist du. Also deine Taktik scheint sich zumindest bis jetzt als wirklich sehr, sehr...
Ja, aber es geht immer noch sehr eng zu. Also mein Team ist gerade 5.566.004 Cent wert und bis Platz, ja, sage ich mal, runter 16 sind das nur nicht mal 400.000 Euro Unterschied.
Ja, ich tummel mich auf Platz 4, aber das ist auch mehr Glück als Verstand, das will ich ganz ehrlich sagen. Habe nicht mehr so viel Cash, aber mal gucken. Also ich nehme sowas ja immer sehr, sehr gelassen. Das ist ein Spiel und ich bin für solche Spiele auch nicht sehr talentiert. Es gab auch schon wieder irgendwie eine Regeländerung, glaube ich, dass der Zugewinn der Fahrer durch sozusagen Spekulation gedeckelt wird ab einem gewissen Fahrer. Aber ja, also ich glaube, die fallen einfach noch so ein bisschen im Hintergrund an den Regeln. Und ich glaube auch, das ist in Ordnung. Also ich habe irgendwo, ich weiß nicht, bei irgendeinem sozialen Medium habe ich gelesen, wie Leute sich dann aufgeregt haben über so eine Regeländerung. Dann denke ich mir immer, mein Gott, ey, wie sehr muss man in so einem Spiel drin sein, dass man sich da über so eine Regeländerung, die einen jetzt von Platz 125 auf Platz 127 zurücksetzt, aufregen kann.
Was mich wirklich persönlich am Anfang aufgeregt hat, als sie das gepostet haben, dass es Leute gab, die sich dann mit mehreren E-Mail-Accounts angemeldet haben und dann Fahrer verpflichtet haben, nur um deren Wert in die Höhe zu treiben.
Ach Gottchen, auf so eine Idee bin ich ja noch nicht mal gekommen.
Das wurde dann aber halt auch dementsprechend sanktioniert.
Ja, weißt du, wie ich das sanktionieren würde? Ich würde einfach alle die Accounts von denen alle ganz groß auf eine Liste setzen und sagen, das hier sind die Leute mit einem wirklich... Also Frauen machen sowas nicht, glaube ich nicht. Ne? Also deswegen könnte man einfach sagen, das sind die Leute mit einem wirklich sehr, sehr kleinen Penis, die sowas nötig haben. Also ganz schlimm. Also wie man auf die Idee, also ich wäre noch nicht mal auf die Idee gekommen und dann wäre ich zu faul gewesen. In dieser Reihenfolge. So, ich muss mich mal kurz hier mehrfach einloggen, ja? Ganz kurz. Also, ihr seht, wir sind mit ein bisschen Spaß bei der Sache dabei. Der eine führt, der andere so irgendwo.
Hey, du bist Vierter, das ist gut.
Ja, aber das ist nicht Können bei mir oder Verstand, das ist einfach Glück, das muss man sagen. Und ja, weiter noch, wenn ihr euch noch anmelden wollt, also wenn ihr euch jetzt neu anmeldet, seid ihr zumindest schon mal auf Platz 30 von insgesamt 33 dann. Also ihr seid nicht ganz hinten, müsst ihr starten und die Chancen sind auch noch recht gut mit 2-3 guten Rennen oder so ganz weit nach vorne zu kommen. Und ja, ich wüsste immer noch gerne, wer von den Menschen, die da in der Liga sind, nicht zu unseren Hörern gehört. Ich meine, das kann ich nicht rausfinden, außer wenn ich jeden, kann man da so einzelne Leute anschreiben? Nee, ne? Da gibt es, glaube ich, keine Messaging-Funktion.
Nee, das gibt's nicht. Also, da hieß es ja irgendwie, das würde auch technisch sehr viele Kapazitäten
Ja.
Haben. Was mir so auffällt hier bei unserer Liga, also was der Letzte in unserer Liga angestellt haben muss, dass der 600.000 Verlust gemacht hat mit
seinem Team. Ach, pff, der hat wahrscheinlich ein bisschen
so fünfmal alle Fahrer durchgekauft.
Nee, aber der hat Richie Porte wirklich am höchsten Punkt mit 600.000 eingekauft und hat ihm dann mit bei unter 500.000 verkauft. Da hast du schon mal 100.000 minus gemacht.
Ah ja, jetzt sehe ich es auch, ja. Das ist natürlich taktisch ziemlich unclever.
Der hat wirklich, hat er die ganzen Transfers gemacht? Nee, doch. Ja, weiß ich nicht. Der hat 50 Transfers gemacht in der Zeit.
Ja, das ist schon krass. Ja, man muss ja für jeden einen Strafzoll bezahlen. Dann ist es kein Wunder, dass du so viel Minus hast. Aber gut, vielleicht zahlt sich am Ende dann noch aus, die Transfers, die
du gemacht hast. Wollte ich gerade sagen, nicht so töten. Am Ende sind wir die, die in die Röhre gucken. Aber, der hat ja auch bei Fahrern Plus gemacht. Das muss man sagen. Jeder soll mit seiner Taktik da spielen. Am Ende des Jahres wird abgerechnet und dann gucken wir mal weiter. Ist die Flagge des Landes, kann man sich die aussuchen eigentlich? Weißt du das durch Zufall oder ist das durch IP vorgegeben?
Also, ich glaube, es ist vorgegeben durch, erkennt er automatisch, aus welchem Land du dich
registriert
hast. Also wir haben auf jeden Fall Leute aus Belgien, viele aus Deutschland, Österreicher sind auch ein paar dabei und ein Italiener.
Spanien, Italien, ein Land, was ich nicht kenne, Samoa, das wäre dann französisch Polynesien, Eritrea. Also da ist es alles wild. Also wenn und Team Walburgis, das sind auch teilweise so Flaggen, die kenne ich gar nicht.
Team Walpurgis kommt auch aus Deutschland.
Ach, da weißt du mehr als ich. Ist das der zweite Account oder was?
Nee, das ist jemand, den ich gut kenne.
Ah, und warum hat der so eine andere Flagge?
Das frage ich mich auch. Ja, keine Ahnung, vielleicht kann man es irgendwo einstellen. Und der hat es auch schon rausgefunden.
Ja, mein Team, das muss doch hier gehen. Naja, das wird meine Aufgabe. Bis zum nächsten Mal finde ich mal raus, wie ich hier mein Account, wie ich das da irgendwie anders machen kann. Ich möchte auch World to Elite, your team. Das ist aber für euch jetzt völlig uninteressant. Deswegen verabschiede ich euch in die Woche. Wünsche euch allen eine gute Woche selbiger. Bedanke mich für alle Unterstützung. Wie immer, danke für jede Amazon-Bestellung, die über unseren Link auf der Suche bei uns auf der Seite geht, wo wir ein kleines Stückchen vom Brot abbekommen. Danke euch alle für eure Patreon-Unterstützungen, für eure PayPal-Spenden, für jeden Kommentar, der auch eine moralische Unterstützung beinhaltet und alles. Vielen herzlichen Dank und ich danke dir, Thomas. Wünsche euch eine schöne Woche und gehabt euch wohl. Tschüss.
Tschüss.